All right. So give me a stomp, clap, stomp, clap. Come on, stomp, clap, stomp, clap. Stay on beat there. There you go. Keep that going. This is Flight 372 on SWA. The flight attendants on board serving you today. Teresa in the middle, David in the back. My name is David and I'm here to tell you that shortly after takeoff, first things first, there's soft drinks and coffee to quench your thirst. But if you want another kind of drink, then just holler. Alcoholic beverages will be $4. If a Monster energy drink is your plan, that'll be $3 and you get the whole can. We won't take your cash, you gotta pay with plastic. If you have a coupon, then that's fantastic. We know you're ready to get to new places. Open up the bins, put away your suitcases. Carry on items, go under the seat in front of you so none of you have things by your feet. If you have a seat on the road with the exit, we're gonna talk to you, so you might as well expect it. You gotta help evacuate in case we need you. If you don't want them, we're gonna reseat you. Before we leave, our advice is put away your electronic devices. Fasten your seatbelt, then put your trays up. Press the button to make the seat back raise up. Sit back, relax, have a good time. It's almost time to go, so I'm done with the rhyme. Thank you for the fact that I wasn't ignored. This is Southwest Airlines. Welcome aboard.
CAE, Technik, Kultur, Gesellschaft, Ausgabe Nummer 187. Mein Name ist Tim Pritlaff und ja, meine Podcast-Reise, die hier gerade stattfindet, hat eine weitere Etappe genommen und ich befinde mich in Hildesheim, um ja auch wieder so ein ewiges Thema mal hier abzuhaken, was auch schon ganz lange im Hinterkopf lag. Ja, genau, es soll es gehen um ein Flugzeugprojekt, das heißt Paparazzi. Und um darüber Auskunft zu geben, begrüße ich Martin Müller.
Hallo.
Hallo. Ja, Martin, Flugzeuge im Bauch. Wie kommst du dazu?
Mein Großonkel hat vor und während des Krieges Flugzeuge gebaut und dann irgendwann Modellflugzeuge gebaut und der hat mich dann auch dazu gebracht, mal Modellflugzeuge zu bauen und zu fliegen.
Also der hat aber so richtige
So richtig gebaut. Große, wo man so drin sitzt und wo man irgendwelche Sachen mitmacht. Und der hatte das dann immer noch so nebenbei. Nach dem Krieg durfte man keine Flugzeuge mehr bauen in Deutschland und der hat mich dazu gebracht, Modellflugzeuge zu bauen. Dann kam irgendwann die Idee, dass man da auch mehr mitmacht und vielleicht Kameras einbaut oder vielleicht das Bild von oben runter sendet, dass man sich das unten angucken kann.
Ja.
Und das war dann so vor 10, 15 Jahren irgendwann möglich. Und dazu kam dann irgendwann dieses Paparazzi-Projekt, wo ich auch nicht von Anfang an dabei war, wo man dieses Flugzeug dann nicht nur mit Kamera ausstatten konnte und sonstigen Sachen, sondern auch das Flugzeug selber fliegen lassen konnte.
Also langsam gesagt, mit Modellbau fing es an. Aber er hat so richtige Flugzeuge gebaut. Was für Flugzeuge? Also
das waren so Leichtflugzeuge. Das eins stand neulich im Deutschen Museum, habe ich das gesehen. Ein Flugzeug, was so dem Vorgänger von Ultraleichtflugzeugen vielleicht entspricht, was man heute so hat. Mhm. Also was besonders leicht war, besonders viel Auftrieb hatte.
Also mehr so experimental.
Ja, an der Universität, Experimentalflugzeuge, Leichtflugzeuge hieß das Institut für Leichtbau. Mhm. Das waren besonders leichte Flugzeuge. Also das war mehr so die Maschinenbaugegend, während ich eher so Elektrotechnik, Elektronik, Computer, C64 so aus der Richtung kam und das dann in das Flugzeug reingebracht habe.
Und dann bist du mit Modellflugzeugen durch die Gegend geflogen?
Ja, erstmal mit Modellflugzeugen, aber dann nur solange ich zu Hause war, so mit Studium und ohne Auto und ohne Flugzeug war das dann schwierig und dann fängt man irgendwann wieder an zu arbeiten, kann sich ein Auto kaufen und dann fing das wieder an, dass ich Flugzeuge geflogen habe.
Hm. Aber dann will man sie irgendwie nicht mehr selber fliegen.
Naja, das ist ja doch ziemlich cool, wenn das Flugzeug dann nicht nur auf dich reagiert, sondern du stehst da unten und es fliegt da so seine Kreise und du sagst, flieg mal 10 Meter höher und das Flugzeug fliegt 10 Meter höher oder lande mal und das Flugzeug landet. Was gibt es Großartigeres?
Na, was ist denn mit diesem First-Person-Moment, was ja viele auch machen, ist so Kamera einbauen und dann Brille auf und dann hat man so dieses Cockpit-Feeling, dass man selber so drin sitzt, oder?
Das hatten wir eigentlich vielleicht sogar schon vorher, also bevor es Paparazzi gab, haben wir so kleine Videokameras eingebaut und dann so analoge Videosender und so einen kleinen Schirm. Aber es gab damals noch nicht wirklich taugliche Brillen, die man sich so umschnallt. Das heißt, du hast im Tageslicht immer diesen Monitor, hast da nicht so wirklich was gesehen und ja, das war irgendwie ungünstig. Deswegen war das damals noch nicht so der Reiz. Also das kam da so auf, aber wo das so bezahlbar war, fing das mit Paparazzi an und dann war das nicht so. Also wir können das auch machen, also vielleicht sogar noch schöner, weil du kannst dann FPV, also First Person View, fliegen, indem du durch das Flugzeug betrachtest, was es macht und kannst dann noch auf den Knopf drücken, sagen, jetzt ist aber komisch, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist, und dann fliegt es halt automatisch wieder zurück. Das kannst du auch noch schön kombinieren, aber so wirklich die Anwendung hatten wir dafür nicht. Und das ist dann irgendwann auch langweilig. Wenn du da auf dem gleichen Modellflugplatz immer rumfliegst, dann weißt du, wie jeder Baum und jeder Strauch aussieht. Und diese FPV-Videos, die es so im Netz gibt, da geht man ja schon zu Orten, wo es auch was zu sehen gibt. Also in Alpen oder auch auf dem Potsdamer Platz, wo man dann da rumfliegt. Und das haben wir eher nicht so gemacht, sondern wir sind auf unserem Modellflugplatz geblieben. Mhm. Und das war dann irgendwann langweilig, dann kennst du das.
Ja, kann ich mir vorstellen. So, wie bist du dann zu diesem Paparazzi-Projekt dazugestoßen?
Es gab 2004 eine Konferenz in Braunschweig, EMAF hieß sie damals, European Micro Air Vehicle Conference. Da waren Antoine und Pascal und haben Paparazzi vorgeführt. Das sind so Wettbewerbe, bei denen es darum ging, damals einfach nur autonom zu fliegen. Da wurden so 4 Punkte aufgestellt und da musste man dann im Quadrat fliegen, autonom. Das fand damals in Braunschweig auf dem Flughafen statt, mitten im normalen Betrieb zwischen parkenden Learjets und sowas. Mhm. Und kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Und das war nach 2001. Das fand aber damals so statt und es gab wenige Teams. Es gab von der Hochschule Flugzeuge. Es gab von der EADS, glaube ich, damals, EADS-Forschung, Flugzeuge. Also das war schon eine große Sache, so ein kleines Flugzeug, also Micro Air Vehicle, damals war das Limit so 50 Zentimeter, so ein kleines Flugzeug selbstfliegend überhaupt hinzubekommen. Das war damals nicht so wirklich trivial. Und dann habe ich im Netz geguckt und habe die gefunden und das war alles Open Source und dann E-Mail geschrieben und dann war ich irgendwie dabei.
Auch wenn du jetzt nicht von Anfang an dabei warst, wie hat sich das Projekt dann überhaupt so entwickelt? Also wer hat das begonnen und warum?
Das waren Pascal und Antoine. Die waren 2002 in Toulouse bei dem dortigen Wettbewerb der Universitäten und wollten das selber machen. Haben dann bei Antoine im Garten, der wohnt auf so einem Berg, da kann man wunderbar fliegen. Das war auch später super. Man konnte drin hacken, rausgehen, fliegen, wieder reingehen, noch was hacken. Haben die angefangen, Flächenflugzeuge autonom fliegen zu können. Das 2003, Anfang 2003 funktionierte das dann. Dann gab es die ersten Veröffentlichungen, alles unter GPL. Also sowohl die Hardware als auch die Hardware und die Software, die sie dafür entwickelt haben. Und so sind sie dann von einem Wettbewerb zum nächsten und haben mit ihrem Paparazzi-System da teilgenommen und versucht, das immer weiter zu optimieren und auf die Anforderungen, die es in diesen Wettbewerben gab, das wurde dann immer mehr. Man musste irgendwie den Terroristen im roten T-Shirt erkennen oder man musste hinterher irgendwie den Paintball abwerfen oder musste den Buchstaben am Boden lesen oder den Buchstaben im Boden eingefasst in einen Zaun. Und
das ist ja schon ein bisschen Military-Style jetzt alles.
Das war zu Beginn recht Military-Style. Das ist es auch immer noch so ein bisschen. Also es gibt gerade auch in Deutschland viele Leute, die diese Wettbewerbe, gerade EMAF, IMAF, die es immer noch gibt, meiden, weil da auch immer Militär ist. Also das war schon ein universitärer Wettbewerb oder ist ein universitärer Wettbewerb, aber so ein bisschen Militär läuft da halt auch rum. Das war jetzt nicht so, dass sie dann gleich ein mitnehmen oder dass die irgendwie Flugzeuge kaufen wollen oder so. Die wollen einfach nur sehen, was geht. Hm. Anstatt im Internet sich die Bilder anzugucken, was die Leute machen oder die Filmchen, gehen sie halt dahin, gucken, was so an den Universitäten geht und was man so machen kann.
Ich meine, dass sich das Militär mit dem Thema auch schon etwas länger auseinandersetzt, als das andere Leute tun, ist ja auch jetzt kein Geheimnis. Ich glaube nicht, dass sie dadurch erst darauf aufmerksam geworden sind. Drohnenproblematik wird ja auch jetzt zunehmend, denke ich mal, auch ein gesellschaftliches, politisches Thema. An der Stelle ist vielleicht auch nochmal wert, auf eine alte CAE-Folge hinzuweisen. Ausgabe Nummer 106 hat sich ja auch schon mit dem autonomen Flug etwas beschäftigt, das Mikrocopter-Projekt, in dem Fall halt Quadrocopter, die gegenüber den normalen Flugzeugen den, ja, man könnte sagen, Vorteil haben oder zumindest die Eigenschaft haben, selbst stabilisierend einfach so in der Luft zu stehen. Was ja jetzt so ein normales Flächenflugzeug, wovon wir jetzt bei Paparazzi reden, jetzt so erstmal nicht kann. So.
Ja, es gibt auch bei Paparazzi Quadcopter, also auch schon relativ früh. Ich bin mit Antoines Quadcopter irgendwie 2005 das erste Mal geflogen. Das lief immer so ein bisschen parallel. Wir haben uns aber auf die Flächenflugzeuge konzentriert, weil es mit den Flächenflugzeugen einfacher zu realisieren war, klein zu bleiben. Also unter den 50 Zentimeter oder am Ende der letzte Wettbewerb, den wir so richtig aktiv mitgemacht haben, war 2008 in Indien. Da hatten wir so einen Flieger, der war so DIN A4 groß. Da ging das dann langsam los, dass es auch mit Quadcoptern zu schaffen war. Oder inzwischen hat man das ein bisschen...
Aber das, was zu schaffen war?
Dass man so klein wurde. Also ja. So ein Quadcopter, den man so auch, das ist ein Mikrocopter, die sind ja eher so in der im Gesamtabmaß so 70, 80 Zentimeter groß. Und die Gesamtabmaße unter 50 Zentimeter zu bekommen, war damals nicht so wirklich zu machen mit einem Quadcopter.
Aber das ist jetzt nur irgendwie so ein beliebige Größeneinschränkung. Ich meine, man hätte ja auch sagen können, bleibt unter 70 Zentimeter oder ist da irgendwas anders dann?
Die Wettbewerbe wollten halt diese 50 Zentimeter und das war auch, worum es halt ging. Also grundsätzlich ein autonomes Flugzeug zu bauen, war nicht mehr so das große Ding, aber das halt sehr klein zu machen, war halt damals noch nicht so einfach. Und deswegen haben wir die Quadcopter damals nicht so gemacht und sind auf Flächenflugzeuge gegangen.
Autonomes Fliegen, du sagst jetzt gerade, war jetzt nicht mehr so das Ding. Ich meine, das Erste, was einem gleich so einfällt, ist so Autopilot. Ne? Ich weiß nicht, seit wann haben Flugzeuge Autopilot wirklich, dass sie selber komplett selber fliegen können? Also die großen Verkehrsflugzeuge?
Also die V2 im Zweiten Weltkrieg war ja ein Autopilot. Die fliegt auch irgendwie eigenständig irgendwo hin.
Ja.
Also so grundsätzlich ist so Autopiloten nicht so das große Ding. Es gibt von der Air Force so eine Historie, wer wann was wo gemacht hat. Und da hat man in den 40ern, 50ern oder in den 60ern mit Überschallflugzeugen über China oder Russland versucht, Aufnahmen zu machen. Also das Thema selber ist schon relativ alt. Was jetzt so neu reinkam, war, dass man das so klein machte und vor allen Dingen so günstig macht, indem man auch Modellbaukomponenten verwendet und das Computertechnik so klein wird, Modemtechnik, Kameras, all das, die Sensoren, die man dafür braucht.
Ja.
Dass es eben auch für Normalleute oder für Normaluniversitäten oder wer auch immer das macht, bezahlbar ist. Dass es eben nicht nur das millionenteure Militär machen kann. Wobei das Militär jetzt also auch unsere Unterstützung wahrscheinlich nicht wirklich braucht, weil die Milliarden für die Forschung ausgeben, brauchen die nicht irgend so ein paar Hobbybastler, die ihnen zeigen, wie man Drohnen baut.
Ah, vielleicht um ihm zu zeigen, wie man das irgendwie ohne Millionen macht.
Ja.
Und die dann auch nicht mehr so fließen.
Das war ein Argument, wo mal jemand sagte, dass das ein gutes Ding wäre, so Paparazzi, das würde helfen, die kommerziellen Millionen Leute runterzudrücken, weil zu sagen, hier gucken Sie doch mal, Paparazzi, die können das ja auch günstig. Ja.
Gut, also das Ziel war autonomer Flug, kleine Flugzeuge und die Wettbewerbe sagten einfach nur, wir hätten es gerne in klein und es wäre ihnen dann egal gewesen, was das Flugprinzip ist.
Genau.
Also man hätte es genauso mit einem Quadrocopter, mit einem normalen Flächenflugzeug, weiß nicht, gab es noch andere Ansätze, wahrscheinlich nicht.
Es gibt jetzt so eine kombinierte Geschichte, Quadshot heißt das.
Dass Zeppeline.
Zeppeline, ja, aber das ist bei Wind und Wetter ist das eher unschön.
Mhm.
So eine Kombination aus einer Fläche, wo man vier Motoren dran schraubt. Der startet dann wie ein Quadcopter und fliegt dann mit der Fläche weiter.
Mhm.
Weil das ein Problem zwischen dem Quadcopter und dem Flächenflugzeug, der Unterschied ist, dass du ja bei dem Quadcopter die Luft nach unten rauspustest und dann ist sie weg. Und beim Flächenflugzeug segelst du ja einfach nochmal. Also das ist so energetisch grob so Faktor 2, 2,5 oder irgendwie sowas. Und vielleicht so der Unterschied zwischen Laufen und Fahrradfahren. Wenn du läufst und hörst auf zu laufen, bleibst du stehen.
Ja.
Im Fahrrad, wenn du den Berg hochgefahren bist, brauchst du nicht mehr treten. Du brauchst vielleicht noch ein bisschen Energie, um irgendwie gerade runterfahren zu können und nicht umzufallen. Das heißt, deinen Akku ganz oben leer zu machen, keine gute Idee. Aber du kannst die Energie noch nutzen. Und das war dann bei einigen Wettbewerben auch von Vorteil, dass du die Flächenflugzeuge nutzen konntest, um weiterzufliegen, größere Strecken abzufliegen,
ja, oder
auch in der zivilen Anwendung von Vorteil.
Da kann man dann auch irgendwo hinfliegen, wo man es noch nicht kennt und wo es nicht so langweilig ist, immer sich das alles anzuschauen.
Genau.
Mhm. Ja, das heißt, was hat man dann genommen für Flugzeuge am Anfang? Also hat man sich das normalen Modell, der normalen Modellbauflugzeuge, die man sonst auch so per Fernbedienung gesteuert hat, bedient oder noch andere?
So kleine Flugzeuge sind nicht üblich beim Modellbau, weil das Problem ist, du fliegst ein bisschen weg und siehst es nicht mehr. Und deswegen haben wir eigentlich von Anfang an Flugzeuge selber gebaut in den verschiedensten Typen, Styropor oder so ein gummiartiges Styropor oder in Glasfaser oder in Depron, das ist so eine andere, so eine Tapetenisolierung eigentlich, da haben wir Flugzeuge mal draus gebaut, Kevlar, also da haben wir uns immer irgendwas Neues ausgedacht für jeden Wettbewerb, um das Flugzeug irgendwie ein bisschen anders zu machen. Wir hatten einmal eine Kamera, die konnte um zwei Achsen gesteuert werden, da konnten wir den Terroristen in seinem roten T-Shirt dauernd verfolgen. Das hatte damals sonst keiner. Und so haben wir uns immer ein anderes Flugzeug überlegt, mit dem wir teilgenommen haben.
Ja. Der Terrorist im roten T-Shirt. Laufen die alle mit dem roten T-Shirt rum? Das ist mir ganz neu, das Bedrohungsszenario.
Das war so das Bild, das die vermittelt haben.
Okay, also das war dann sozusagen die Hilfe, dass man da eben auch visuell etwas leicht im Visier nehmen kann.
Ja, also das ist auch nicht so, wie man das aus dem Fernsehen kennt, dass man da so hochfeine Bilder hat, die sich kaum bewegen, sondern das hat halt geschüttelt und gerüttelt und man konnte dann froh sein, irgendwo so einen roten Blob zu sehen oder so. Also das war nicht die Qualität, die man so aus dem Militärischen gewohnt ist, wo dann so Wärmebildkameras oder irgendwie sowas mit hochfeinen Mechaniken dann ganz tolle Bilder liefern können.
Ja. Und hat sich das jetzt so eingependelt auf so ein bestimmtes Bauprinzip oder ist das immer noch breit alles Mögliche erforscht? Oder hat sich jetzt irgendwas herausgebildet als das Optimum?
Das hat sich so, also es geht schon zu Quadcoptern. Oder die Aufgabe hat sich so ein bisschen verschoben. Während des 2005 ging es, oder 2003, 2004 ging es darum, überhaupt autonom zu fliegen. Dann ging es darum, das Ganze noch kleiner zu machen und länger zu fliegen und zu optimieren. Und irgendwo so bei diesen 30 Zentimetern Spannweite hat man dann aber einen Punkt erreicht, wo das nicht mehr viel Sinn macht, das noch kleiner zu machen. Und man ist jetzt so bei den Wettbewerben dabei, dass man versucht, die Aufgaben auch automatisch ausführen zu lassen. Dass man eben das Bild absucht nach dem roten T-Shirt oder dem blauen T-Shirt und automatisch irgendwelche Entscheidungen trifft. Dass wenn man ganz viele Leute im roten T-Shirt trifft, landet man auf der roten Wiese und wenn ganz viele blaue, dann auf der blauen. Dass man also die Entscheidung, nicht nur das Fliegen, sondern auch die Entscheidung dem Computer noch gibt. Mhm. Oder dass man komplexere Sachen macht, dass man einen Ballon trifft im Flug oder durch ein Tor durchfliegt und solche Sachen.
Sind das eigentlich immer solche militärischen Vorgaben da? Das klingt ja echt bedrohlich.
Naja, irgendwas muss das Flugzeug ja machen.
Naja, es kann ja auch, was weiß ich, ein Looping fliegen oder so.
Ja.
Muss ja nicht immer die ganze Zeit irgendjemand rauspicken und abschießen.
Naja,
schießt man da auch?
Nein. Ja, man hat Mikrofone abgeworfen.
Mikrofone?
Mikrofone.
Ah, mehr so Abhörsysteme.
Ja, das war, glaube ich, beim letzten Wettbewerb in Holland. Da musste man ein Mikrofon abwerfen.
Gott. Scary. Na gut, bleiben wir mal noch mal ein bisschen bei der technischen Begeisterung, bevor wir uns vielleicht auch noch mal so dieser philosophischen Fragestellung widmen. Du sagtest jetzt gerade, der Trend geht zu Quadcoptern. Warum? Zählen jetzt die Vorteile der Flächenflugzeuge auf einmal nicht mehr? Oder gibt es Nachteile?
der Nachteil vom Flächenflugzeug ist, dass du schlecht beobachten kannst. Du bewegst dich ständig und der Terrorist bewegt sich ja nicht mit dir, sondern du willst ihn ja beobachten.
Ja.
Und mit dem Quadcopter fliegst du einfach drüber, guckst drauf, fertig.
Ja.
Das ist wesentlich einfacher. Du kannst Quadcopter inzwischen fertig kaufen, Mikrocopter zum Beispiel, oder wenigstens selber die Bauteile kaufen, ja, das halt zusammenbauen. Und du kannst, das ist sicher der riesengroße Vorteil von einem Quadcopter, dass du den vielleicht sogar im Haus, aber mindestens im Garten, im Park einfach so fliegen kannst. Mhm. Für ein Flächenflugzeug will ständig in Bewegung sein. Da brauchst du wenigstens eine Wiese, eher einen Modellflugplatz. Und du brauchst auch jemanden, der so ein Flugzeug an sich erstmal fliegen kann. Weil das Erste, was ein Autopilot macht, ist, dass er nicht funktioniert. Und dann bist du froh, wenn du jemanden neben dir hast, der eine Fernsteuerung in der Hand hat, der das Flugzeug erstmal fliegt. Und das ist mit einem Quadcopter wesentlich einfacher. So ein Quadcopter, der hebt ab. Und die Sensorik ist erstmal darauf bedacht, ihn einfach da stehen zu lassen. Und dann fliegst du irgendwo hin und wieder zurück. Und du hast es aber alles sehr einfach unter Kontrolle. Und das ist so Videospielmäßig links, rechts, oben, unten. Und nicht so klassisch flugzeugtechnisch ziehen, links, rechts, stabilisieren, zur Landung reinkommen, abschätzen, wie hoch, wie schnell, wie weit.
Mhm.
Das ist wesentlich einfacher. Deswegen ist es auch für die Leute, die jetzt sich um diese Themen kümmern oder diese EMAF-Wettbewerbe kümmern, die machen halt Bilderkennung, das sind nicht unbedingt Piloten. Und für diese ist es dann wesentlich einfacher, das mit Quadcoptern zu machen, als mit einem Flächenflugzeug.
Mhm. Trotzdem hast du jetzt viel Zeit und Energie in die Flächenflugzeuge investiert. Was erfordert es denn, um nun wirklich ein Flugzeug mehr oder weniger autonom fliegen zu lassen? Also vielleicht mal so, auch mir so als Unwissenden, wenn man jetzt ein normales Modellflugzeug hat, was steuert man mit der Fernbedienung normalerweise?
Du hast einmal den Motor, den du in der Drehzahl verändern kannst.
Mhm.
Das hast du auf also einem Schub auf einem Knüppel. Dann hast du sowas wie ein Höhenruder bei einem klassischen Flugzeug, wo du, wenn du ziehst, wie im richtigen Flugzeug, geht das Flugzeug hoch.
Mhm.
Wenn du drückst, geht es runter. Und dann hast du ein Seitenruder oder eher ein Querruder, also so kleine Flächen in den Tragflächen, die du gegenläufig verstellst, wo du das Flugzeug dann auf die Seite legen kannst und dann eine Kurve fliegst.
Mhm. So kippen.
Mhm. Also einmal Rollen und Pitch, Roll und Pitch sind so die beiden Hauptachsen, die du irgendwie kontrollieren musst.
Mhm.
Und um die zu stabilisieren, haben wir bei den Flächenflugzeugen zunächst Infrarotsensoren verwendet. Das sind eigentlich Temperaturmesser, so In-Ear-Thermometer zum Beispiel, wo ein Siliziumübergang drin ist, der, wenn er mit Wärme bestrahlt wird, eine Spannung entsteht, Thermospannung. Und davon haben wir 6 Stück genommen, haben die in alle Himmelsrichtungen zeigen lassen. Und da der Boden in dem Infrarotbereich wesentlich wärmer ist als der Himmel, kannst du darüber dann den Horizont dir bestimmen.
Okay, vielleicht nochmal kurz, also das eigentliche Problem beim Steuern eines Flugzeuges ist, man darf es natürlich jetzt nicht übermäßig kippen, weil dann verliert es irgendwann seinen Auftrieb und dann das ist es auch nicht mehr kontrollierbar.
Genau, das soll schön geradeaus fliegen erstmal als
erstes. Genau, es sei denn, es soll gerade mal nicht geradeaus fliegen und eine Kurve machen, aber dann darf man auch nicht zu viel machen. Und die einzige Möglichkeit, das zu fühlen, ist hinzugucken, wenn man jetzt eine Fernbedienung in der Hand hat, weil es gibt ja in dem Sinne keinen Force-Feedback-Joystick, der einem jetzt irgendwie dasselbe Gefühl geben würde, als wäre man jetzt wirklich der Pilot.
Genau, das ist auch vielleicht das, was das Modellfliegen schwieriger macht als das richtige Fliegen. Im richtigen Flugzeug sitzt du drin und spürst das alles und von unten ist es eine sehr optische Sache. Und gerade wenn du es nicht kannst, hast du die Tendenz, von dir wegzufliegen und dann hast du nur noch so einen Punkt und weißt nicht, wie es in der Luft liegt. Und das Entscheidende ist, diesen optischen Eindruck umzusetzen in die Steuerimpulse, um das Flugzeug geradeaus zu fliegen zu lassen oder eine Kurve zu mir zurückzukommen, solche Sachen.
Ist ja nicht nur Optik, ist ja auch Gleichgewichtssinn, der da eine Rolle spielen würde,
wenn
oder?
Du drin sitzt.
Ja, wenn man drin sitzt, genau. Also klar, als Fernbediener habe ich das jetzt nicht, aber wenn man jetzt sich quasi denkt, okay, jetzt soll das Ding sich selber fliegen, dann muss man ja eigentlich genau diese Sinne nachbilden. Darum geht's. Das heißt, man muss eigentlich nur wissen, wie liege ich gerade.
Genau.
Kann man das so sagen? Mhm. Das heißt, die eigene Position relativ zur Erdanziehung.
Genau, zur Erdoberfläche, zur Erdanziehung.
Die dann in der Regel halt identisch ist mit Horizont, Ausrichtung.
Genau, wenn du jetzt in einem Tal fliegst oder an einem Tal, an einem Berg entlang, dann mag das Optische und das Reale nicht ganz übereinstimmen.
Mhm.
Aber ansonsten, genau, guckst du dir deinen Erdvektor an, deine Erdbeschleunigung und versuchst, wenn du geradeaus fliegst, einfach senkrecht dazu zu fliegen.
Und der erste Ansatz war jetzt Infrarotsensorik.
Genau. Das war...
Das funktioniert aber dann im Berg nicht so gut.
Möchte man denken, aber das ist kein großer Faktor. Also wir sind auch in den Alpen geflogen und man kann jetzt nicht in New York durch die Skyline durchfliegen zwischen den Hochhäusern. Da funktioniert es dann nicht mehr. Da gibt es dann nur noch so einen Streifen Himmel. Mhm. Aber wenn man jetzt nicht direkt am Berg lang fliegt, dann ist das eigentlich kein großes Problem. Also wir sind auch in den Alpen Wettbewerbe geflogen und das hat prima funktioniert.
6 Stück hast du gesagt?
Genau, 6 Stück.
Das heißt 6 Sensoren, die in alle möglichen Richtungen gucken, nach unten, nach oben, vorne, hinten, links, rechts sozusagen.
Genau. Die waren dann immer, die waren 45 Grad versetzt angebaut. Also nicht nach vorne, hinten, links, rechts, sondern 45 Grad rausgedreht. Schräg vorne, rechts, schräg vorne, links, schräg hinten, links, hinten, rechts. Damit man nicht dauernd auf der Tragfläche oder auf dem Rumpf entlang guckt, sondern in diese Lücke des Flugzeugs.
Ja, okay, verstehe. Und das heißt, dass dann eine Elektronik da läuft, die diese Sensoren ausliest und dann quasi aus der Summe dieser Messwerte immer ableitet, wie die Lage gerade ist.
Genau.
Ist das schwierig?
Nö, das ist total einfach. Also du bildest sogar schon in Elektronik die Differenz von den gegenüberliegenden. Mhm. Und wenn die Null ist, fliegt das Flugzeug gerade. Und wenn es ein bisschen ausgelenkt wird, dann musst du noch ein bisschen Mathematik betreiben, um jetzt aus den 6 Werten zu errechnen, wie der Winkel gerade ist. Das ändert sich auch, deswegen auch 6 Stück. Deswegen guckst du auch immer nach oben und auch immer nach unten, um diese Änderung rauszurechnen. Wenn es sich bewölkt, dann wird es oben doch ein bisschen wärmer. Oder wenn du über einen kalten See fliegst plötzlich, dann ist das Wasser vielleicht auch kälter als das Land. Also das musst du ständig anpassen, um wirklich den Winkel ausrechnen zu können. Aber ansonsten die Mathematik und die ganze Regelung, die dann noch dahinter steckt, das hat so einen 8-Bit-Prozessor, so ähnlich einem Arduino am Anfang, irgendwie so zu 17% ausgelastet. Also der war eher gelangweilt.
Also wie häufig pro Sekunde muss man da die Messwerte auswerten, um stabil zu sein?
So 60 Hertz.
60 Mal, okay. Und aber ich würde jetzt so denken, wenn ich das jetzt nur auswerte, dann könnte ich halt Pitch und Roll damit quasi steuern, aber damit weiß ich ja noch lange nicht, wie schnell ich fliegen muss.
Genau, also das sind die beiden grundlegenden Stufen, die erstmal dafür sorgen, dass das Flugzeug gerade fliegt.
Ja, okay.
Na, Pitch und Roll, dass es nicht nach rechts, links wegkippt oder runterfällt.
Aber wenn er jetzt nicht genug Gas geben würde, dann würde der Auftrieb abreißen und dann fällt es auch runter.
Genau, deswegen haben wir haben keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit im Wind oder in der Luft, also True Airspeed, TAS, zu messen. Mhm. Also da hat man normalerweise so ein Pitot-Rohr vorne drin. Und das hat man ja auch in den Nachrichten.
Also so ein kleines Rohr nach vorne, was immer so, wo der Fahrtwind direkt rein drückt.
Und das ist ja immer noch kritisch, da fallen immer noch Flugzeuge runter, weil das irgendwie schief geht. Mhm. Und deswegen haben wir das weggelassen, sondern haben einfach nur die GPS-Geschwindigkeit genommen, die natürlich keinen Hinweis darauf gibt, wie schnell die Luft wirklich über deinen Flügel streicht. Weil wenn du mit dem Wind fliegst, ist diese True Airspeed kleiner. Wenn du gegen den Wind fliegst, dann ist es höher. Deswegen haben wir Flugzeuge, die wir mit einer Mindestgeschwindigkeit fliegen. Also wir gucken uns die GPS-Geschwindigkeit an und haben dann eine Mindestgeschwindigkeit und haben noch eine Regelstufe über die Höhe, die wir entweder über GPS oder kombiniert mit dem Luftdruck messen. Und sobald das Flugzeug halt runtergeht, ziehen wir, dass wir hochgehen und geben auch wieder mehr Gas, um nicht runterzufallen. Also das ist so eine
das heißt, in der Konstruktion kommt man jetzt ohne GPS auch nicht aus?
Ja, du kannst das Flugzeug schon fliegen, aber dann nicht koordiniert irgendwo hin. Also es gibt so ein Auto 1, heißt das, ein Paparazzi, dass du das Flugzeug einfach nur stabilisierst, dass du dafür sorgst, dass es gerade fliegst und du jetzt mit dem Hebel oder mit dem Steuerknüppel nicht mehr die Kontrolloberflächen, die Control Surfaces bewegst, sondern du kannst dann damit die Lage des Flugzeugs bestimmen. Und damit fliegt dein Flugzeug wie ein ferngesteuertes Auto. Also wenn du volle Kanne rechts gibst, dann würde ein normales Flugzeug abschmieren und runterfallen. Und dieses Flugzeug fliegt einfach eine Kurve, solange wie du rechts gibst. Und wenn du loslässt, fliegt es wieder gerade. Und damit kann jeder Mensch sofort ein Modellflugzeug fliegen. Und
verstehe. Also das Ganze ist eine intelligente Fernsteuerung, die quasi explizit den Wunsch des Bedieners interpretiert und in die entsprechende Ansteuerungs Ansteuerungsmechanik umsetzt.
Das ist im Prinzip so, wie man einen Quadcopter fliegt. Den fliegt man ja auch links, rechts. Da muss man sich ja jetzt auch um keine Aerodynamik kümmern.
Genau, weil er einfach nochmal so eine Zwischenstufe ist. Und dann die Geschwindigkeit aber auch noch.
Die Geschwindigkeit, die kann man auch bestimmen, einfach indem man Gas gibt in dem Fall.
Ja.
Das ist also was dann links, rechts, schneller, langsam. Und das ist dann wie ein ferngesteuertes Auto.
Und das war sozusagen der erste Designansatz jetzt zum halbwegs autonomen. Ich meine, Puristen würden jetzt sagen, mit GPS ist es ja nicht autonom, weil es braucht ja Satelliten. Aber es ist zumindest so, dass es einen Weg gibt, wie das Ding komplett nur durch Sensorik, auch wenn der Einfluss eben in dem Moment auch Satelliten sind, feststellen kann, wo bin ich, wie schnell bin ich oder bin ich, wie schnell bin ich mindestens, ja, sodass man eben nicht abstürzt.
Genau. Also du kannst das Flugzeug ohne Rücksicht auf Aerodynamik oder solche grundsätzlichen flugtechnischen Sachen, die du sonst haben müsstest, erstmal fliegen, auch ohne GPS.
Und wenn da jetzt so eine kräftige Windböe von der Seite kommt?
Dann dreht er sich wieder hin.
Dann also, reicht eben 60 Mal pro Sekunde, um da schnell drauf zu reagieren. Das wird ja auch seine Grenzen haben, oder?
Ja.
Das ist mal so im Sturmesbraus und
das tut dem eigentlich nichts. Also das Heftigste, was wir mal gemacht haben, war für Versuche sind wir hinter Windrädern geflogen und da hat man an den Flügelspitzen der Windräder hat man einen ganz fürchterlichen Vortex, wo sich das dann ablöst und hat dann einen riesen Wirbel.
Ja.
Und wenn man da genau reinfliegt, dann dreht das Flugzeug innerhalb kleiner einer halben Sekunde auf den Kopf und wieder zurück. Also noch bevor der Sicherheitspilot irgendwas sagen konnte, war das Flugzeug schon wieder zurückgedreht. Also das war unglaublich schnell. Das ist so das Heftigste, was man sich überlegen kann. Und das meistert er dann auch. Natürlich wird der ungenauer. Je windiger das ist, umso stürmischer es ist, umso unpräziser kann der irgendwie einer Linie folgen. Aber dass man jetzt Probleme hat, passiert eher nicht.
Ja, aber jetzt mal hier, es gibt ja in den USA immer diese Tornado Hunter.
Irgendwo ist dann natürlich Schluss,
klar. Ja, irgendwo ist Schluss. Ne? Ich frage mich, wo da Schluss wäre. Also hätte man wirklich vielleicht eine Chance, so ein Teil mit Kamera in so ein Tornado reinfliegen zu lassen und er kommt dann auch irgendwie wieder raus?
Nee, also es gibt schon eine Maximalgeschwindigkeit. Wenn der Wind schneller ist als die Grundgeschwindigkeit des Flugzeugs, dann geht da nichts mehr. Das
ist einfach vorbei.
Und das ist so bei den Fliegern, die wir jetzt für die Meteorologie einsetzen, ist das so 15 Meter pro Sekunde.
Also 60, aber ich meine, wenn er im Tornado drin ist und er wird jetzt, sagen wir mal, nicht explizit von irgendetwas anderem erschlagen, sondern eigentlich nur rumgewirbelt und irgendwann wieder rausgespuckt und er funktioniert noch, dann würde er sich ja sofort wieder stabilisieren und könnte nach Hause fliegen. Oder meinst du, das schafft einfach die Struktur des Flugzeugs nicht mehr?
Irgendwann ist dann mal Schluss. Also dann zerschert es das Flugzeug oder so. Ich glaube, da ist.
Okay, gut. Na, dann müsste man dann vielleicht einfach mal ein Gehäuse bauen, was explizit auf solche Kräfte ausgelegt ist.
Ja.
So Kohlefaser verbunden, Schnickschnack und so, da gibt es auch allerlei Zeug, oder? Ich träume ein bisschen schon. Okay, aber das war jetzt nur der erste Ansatz.
Das war so der erste Schritt, dass man das Flugzeug erstmal stabilisiert.
Das war jetzt 2002, 2003.
Okay. Mhm.
Das haben Antoine und Pascal gemacht. Okay. Mhm. Da waren sie irgendwie noch allein auf weiter Flur.
Da waren sie allein auf weiter Flur.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo du zu denen gestoßen bist, hatten sie schon was funktionierte.
Genau.
Das funktionierte auf dieser Basis.
Auf der Infrarotbasis, genau. Mhm. Also da konnte man einen Flugplan angeben. Das ist so eine eigene Programmiersprache, wo du sagen kannst, flieg zu dem Punkt oder flieg einen Kreis oder flieg einen Bereich ab oder so. In XML. Und
also das heißt, er hätte das GPS nicht nur benutzt, um seine Geschwindigkeit zu kontrollieren, sondern natürlich auch, um zu wissen, wo bin ich und wo soll ich hin.
Genau, das ist dann die nächste Stufe, dass du nicht nur das Flugzeug stabilisierst, sondern ihm einen Auftrag gibst, flieg mal dahin und dann guckt er, wie stehe ich dazu, dann muss ich mich mal so drehen, dass ich auf den Punkt zufliege und in welcher Höhe soll ich zu dem Punkt, dann muss ich höher oder tiefer und dann fliege ich zu dem Punkt hin und dann überlege ich mir den nächsten Punkt. Mhm. Das war so die, das Einfachste ist halt zu einem Punkt hinzufliegen. Das Schöne bei Paparazzi ist, dass du die Flugsprache, dass du in der Flugsprache auch komplett C umsetzen kannst. Das heißt, du kannst Schleifen machen, du kannst auf alle Variablen zugreifen. Du kannst dir die abenteuerlichsten Flugfiguren zusammenprogrammieren. Du bist nicht darauf beschränkt, dass du jetzt nur zu Punkten, nur zu Strecken oder auf Kreisen fliegen kannst, sondern du kannst dir die Software selber so zusammenbauen. Und das nutzen auch zum Beispiel Meteorologen, um außergewöhnliche Effekte irgendwie zu messen. Die fliegen dann erstmal irgendwo hin, wo irgendwie Luft durch zwei Täler oder durch ein Tal durchfließt zwischen zwei Bergen, fliegen da Kreise, um den Wind zu bestimmen und wieder zurück. Und
damit um den Wind zu bestimmen. Das heißt, in dem Moment wird das GPS gar nicht so sehr als Korrektiv, sondern mehr als Messgerät benutzt. Das heißt, man fliegt mit einer konstanten Geschwindigkeit da rein und wird automatisch schneller und langsamer und kann das dann anhand des GPS-Signals messen, wie sehr man quasi mitgeflogen ist mit dem Wind.
Genau, du fliegst mit einer konstanten Leistung.
Genau, und das meine ich, genau.
Mit einer konstanten Leistung, dass du die gleiche Geschwindigkeit in der Luft hast,
ja,
und kannst dann auch ohne Pitot-Rohr die Windrichtung und die Windgeschwindigkeit relativ präzise bestimmen. Das war dann auch so wichtig für so Sachen wie, wenn man da irgendwie das Mikrofon dann abgeworfen hat, dass man vorher geguckt hat, wo kommt der Wind her, und dass man dann iterativ ausgerechnet hat, in welche Richtung muss ich anfliegen, wann muss ich das Mikrofon abwerfen, um dann irgendwie so ein Kreuz zu treffen oder so.
Ja. Ah ja, okay. Das heißt, an der Stelle sind dann die Sensoren gar nicht mal nur so zum Selbstzweck des Fliegens, sondern das Flugzeug kann auch richtig als Messgerät für, in dem Fall, meteorologische Anwendungen genutzt werden.
Genau, da ist das ganze Flugzeug im Prinzip das Messgerät, um den Wind zu bestimmen.
Das heißt, man muss noch nicht mal was dran bauen, so,
genau,
wie man das normalerweise denken würde, sondern ja, das fällt einfach dabei ab.
Mhm. Wir haben dann auch noch einen Drucksensor für die Meteorologen, einen Feuchtigkeitssensor, einen Temperatursensoren an Bord. Das ist so die einfachste Ausführung, dass sie so das machen können, was du mit einem Wetterballon machen kannst.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat eigentlich das Projekt schon längst so seine Spaßphase, also seine nur Spaßphase verlassen. Also es gab auch eine konkrete Anwendung. Warst du da schon dabei, als diese Experimente gemacht wurden? Seid ihr dann auf diese Meteorologen zugegangen oder wie hat sich das ergeben?
Es gab schon vorher Projekte von den Universitäten, wo man Sachen gemacht hat, und diese meteorologische Anwendung konkret, das war 2006. Da kam Jochen Reuder von der Uni in Bergen aus Norwegen auf uns zu. Der sah uns in Braunschweig bei der Konferenz fliegen und meinte, da müssten wir mal was machen. Der hat schon vorher Modellflugzeuge eingesetzt, um meteorologische Messungen zu machen, indem er mit Ferngläsern vor Brillen das geflogen hat. Also da lagen Leute auf Liegen und haben in 3000 Meter Höhe, wurde fast nichts mehr zu erkennen. Das haben sie Modellflugzeuge gesteuert und haben da gemessen. Und das ist sehr, sehr anstrengend, ja, und hat aber prima funktioniert. Die waren in Anden und im Himalaya unterwegs und haben geflogen. Und das war für ihn so die Anwendung, das mit dem Autopiloten zu machen. Das ist wesentlich weniger Stress.
Wie hoch kann denn so ein Paparazzi-Teil fliegen?
Also das Höchste, was wir mal gemacht haben, waren 4.500 Meter hoch. Dann war so der Akku leer. Da haben wir es aber gar nicht so drauf angelegt, hoch zu fliegen. Das heißt, man könnte sicherlich noch viel höher. Das Problem ist aber, das erlaubt zu bekommen. Oder überhaupt das Problem bei unbemannten Flugzeugen ist, Dinge erlaubt zu bekommen.
Ja.
Und selbst, also wenn wir das gemacht haben, dann hat man für uns den Luftraum da entsprechend gesperrt. Da durfte dann kein anderer. Da haben wir dann von der Reihenfolge, 2006 waren so die Gespräche, 2007 sind wir dann in Island mal zu einer Messkampagne dazugestoßen, einfach noch mit hingeflogen, haben ein paar Flugzeuge mitgenommen. Auf Island sind die Wege auch kurz. Da kannte jemand, der in der Schule war, mit jemandem bei der Flugsicherung. Da haben wir dann morgens mit dem Satellitentelefon angerufen. Und da gab es so ein NOTAM, Notice to Airmen, dass der Luftraum gesperrt war. Und dann sah man da auch weder kleine Flugzeuge noch Kondensstreifen, irgendwas. Da konnten wir dann erstmal fliegen. Mhm. Und da sind wir dann mal bis 4000 irgendwie hochgeflogen. Und das ist dann schon...
Da ist doch ganz schön kalt.
Auch gar nicht so. Also bei 4000 Meter wird es noch nicht so richtig kalt.
Nee.
Also Kälte hatten wir dann ein Jahr später auf Spitzbergen. Da waren es dann so minus 20, minus 30. Aber im Sommer auf Island in 4000 Metern, vielleicht war es gar nicht mal unter Null.
Was steckt da jetzt konkret an Elektronik drin? Ich meine, das muss ja dann auch schon eine gewisse Temperatur abkönnen.
Der Trick ist, dass wir das mit einem Styroporflugzeug machen. Das ist rundherum dicht. Die Elektronik heizt sich ja so ein bisschen. Das wirklich Kritische ist der Akku. Das ist so ein Lithium-Polymer-Akku, den du so auch im Handy hast. Der mag es nicht, wenn ihm schon kälter als 15 Grad plus wird. Dann gibt der schon weniger Leistung ab und findet es nicht mehr gut.
Ja.
Und da kam uns halt entgegen, dass es jetzt sehr viele Styroporflugzeuge gibt. Da haben wir auch ein Standard-Modellflugzeug genommen erstmal, haben das noch verstärkt und die Sensoren reingebaut. Und das ist temperaturmäßig eigentlich kein großes Problem.
Das heißt, das Styropor isoliert einfach super, weil es halt Luft einschließt und das einfach der beste Isolator überhaupt ist.
Genau, da wird alles zugemacht, alles dicht. Da gibt es normalerweise so Kühlöffnungen, dass der Akku gekühlt wird, wenn du das so bei 25 Grad im Sommer fliegen lassen möchtest. Das wird alles zugemacht und dann funktioniert das wunderprima. Also wir haben auch mal versucht, die vorzuheizen, um noch mehr Energie rauszuholen, aber das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Und die Elektronik ist in so einem Schrumpfschlauch eingeschrumpft, die heizt sich selber. Und selbst hinten im Laderaum, wo dann...
Die gesamte Elektronik ist in so einem Schrumpfer, also es ist komplett... Nee,
verschiedene Komponenten sind so eingeschrumpft.
Aber sind dann auch entsprechend wasserdicht und ist es wahrscheinlich eh schon in dem Styropor.
Ja, also man kann auch bei heftigen Regen kann man nicht fliegen, aber wenn es so ein bisschen tröpfelt, dann macht das auch nichts. Mhm. Und selbst, obwohl das nach hinten dann offen ist, weil der Motor da sitzt und der schon so ein bisschen Luftkühlung braucht, wurde es dann nie kälter als 10 Grad nach hinten raus, da wo der eigentliche Autopilot sitzt. Also der Autopilot hat ein GPS, der hat so ein Netzteil, der hat den eigentlichen Computer, dann entweder das Infrarot oder das Inertialsystem, was dann nach dem Infrarot kam, dann noch ein paar Sensoren hinten mit drin und vorne der Akku und fertig.
Und was ist das für eine Elektronik?
Das ist Paparazzi. Also die Paparazzis haben von Anfang an die Hardware selber entwickelt. Und das ist so Scheckkarten groß. Gibt es inzwischen verschiedene Ausführungen, aber so die erste Version, die wir gebaut haben, die damals noch im Hinblick auf die Wettbewerbe war, dass es also möglichst klein und kompakt wird. Da sitzt der GPS-Empfänger und die GPS-Antenne auf der einen Seite und auf der anderen Seite sitzt der Computer und die ganzen Anschlüsse, wo man die Servos und den Motor und die Sensoren anschließt. Von unten noch ein kleines Schaltnetzteil, was das alles mit Strom versorgt. Und damit kannst du das eigentlich schon fliegen. Und dann sitzen noch ein paar Sensoren daneben, eine USB-Buchse, um das Ding zu flashen. Der Akku sitzt dann vorne in einem eigenen Compartment, das noch ein bisschen dichter ist als hinten das. Und
Was für ein Prozessor?
Das ist am Anfang war es eben sowas Arduino-ähnliches, so ein ATmega 8-Bit-Prozessor.
Atmel.
Und jetzt ist es ein ARM 7 seit 2006 und der neue ist dann ein Cortex M3 von ST.
Also auch ARM-Architektur.
Genau. Mhm. Und der hat viel mehr Rechenpower, als wir jemals brauchen. Es gibt auch noch.
Also fürs Fliegen brauchen.
Es gibt auch noch ein Board, wo man so ein Gumsticks dran stecken kann. Also so einen richtigen Linux-Rechner mit 600 MHz oder so. Wenn man richtig mal oder ein bisschen mehr rechnen möchte. So wirklich Bilderkennung kann man dann auch nicht damit machen. Aber da gibt es auch Leute, die dann über Kameras Bilderkennung machen und dann mit grafischen oder mit optischen Mitteln das Flugzeug stabilisieren, statt das mit GPS zu machen.
Mhm. Also den optischen Fluss quasi auswerten an der Stelle.
Genau.
Das wäre ja auch eine Methode, um die wirkliche Geschwindigkeit über Grund auch zu messen. Aber das hat man auch mit GPS, ne?
Ja, da hast du ja wieder über Grund. Du willst ja in der Luft.
Ja, okay, verstehe.
Also da gibt es lustige...
Ist das ein ungelöstes Problem noch?
Also die klassische Methode ist ein Pitot-Rohr. Das haben wir auch jetzt in den meteorologischen Fliegern mit drin, so ein Pitot-Rohr, um die Windgeschwindigkeit oder die Luftgeschwindigkeit zu messen. Aber das ist nicht sehr zuverlässig, weil das geht quadratisch und dann bei so kleinen Geschwindigkeiten, also klein im Verhältnis zu einem Jetflugzeug, ist das nicht sehr präzise. Es gibt noch andere Methoden, dass man zum Beispiel einen Draht heizt mit einer bestimmten Energie und sich anguckt, wie sehr wird er abgekühlt durch den Luftstrom.
Ah.
Oder es gibt jetzt auch mikromechanische Sensoren, wo du mit einem Mikrofon dir anschaust, was da an Luftmenge drüber geht.
Mit einem Mikrofon sozusagen.
Also in einem Siliziummikrofon, also einem mikromechanischen kleinen Mikrofon. Das haben wir aber noch nicht, habe ich nur auf Folien bisher gesehen, aber da gibt es auch interessante Sachen.
So, also wir haben halt so ein Styroporflugzeug, das ist in der Lage, sich selber zu steuern, das ist in der Lage, überall hinzufliegen, das ist in der Lage, mit seinen benötigten Sensoren bereits Messungen zu machen über Windgeschwindigkeiten, weil man da die Differenz bilden kann zu der realen Bewegung über Grund, indem man eben GPS auswertet. Es gibt eine ganze Reihe von sonstigen Sensoren, die man jetzt zum Beispiel für die Meteorologie benutzen kann. Du hast jetzt vorhin noch so ein Inertialsystem erwähnt, das dann dazugekommen sei. Was ist das?
Das ist so der Sensor, den du auch im Handy drin hast.
Also Beschleunigungssensor.
Beschleunigungssensor und ein Drehratensensor. Also eins alleine reicht nicht, sondern du brauchst immer auch noch die Drehrate dafür.
Also ein Gyroskop.
Gyroskop, genau. Drei Achsen jeweils, die Beschleunigung und dann das Gyroskop. Das ist das, was man beim Quadcopter von Anfang an eingesetzt hat, weil da die Infrarottechnik nicht präzise genug und vor allen Dingen auch nicht schnell genug ist. Bis sich dieses Stückchen Silizium entsprechend aufgeheizt hat, vergehen 20 Millisekunden, 30 Millisekunden. Das hat da nie so richtig funktioniert. Deswegen hat man da Gyroskope und Beschleunigungssensoren eingesetzt. Und die sind inzwischen so gut und die Algorithmen so zuverlässig, dass man das auch problemlos im Flächenflugzeug verwenden kann. Das war am Anfang ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, so ein Quadcopter, der möchte erstmal stehen bleiben.
Ja.
Da kann man einfach dafür sorgen, dass er sich nicht dreht und nicht bewegt und dass der Beschleunigungssensor so ein G anzeigt quasi. Ja. Ein Flugzeug bewegt sich ja von sich aus ständig. Da war das ein bisschen schwieriger. Wenn du ein Flugzeug fliegt auch hauptsächlich Kurven, ne, dass du mit dem Flugzeug irgendwo bist, um dich kreist, fliegst du halt auch dauernd Kurven. Und da hast du ja durch die Beschleunigung, die du bekommst, dass du im Kreis fliegst, auch schon nochmal eine Beschleunigung, die auf die Erdbeschleunigung obendrauf kommt. Und deswegen musst du diese beiden Sensoren eben noch mathematisch zusammenbringen, um da wirklich zu wissen, wie du liegst. Also es reicht nicht nur einfach einen Beschleunigungssensor zu nehmen, sondern du musst Beschleunigungssensor, Drehratensensor und dann als langfristige Nullung quasi hast du noch das GPS. Die drei Sachen musst du zusammenbringen, um wirklich ein Flächenflugzeug fliegen zu können.
Welchen Vorteil hat das dann geboten gegenüber der bewährten Methode, die ja schon ganz gut funktioniert hat?
Die Infrarotsensoren funktionieren nur, wenn du die Erde auch siehst. Das heißt, du kannst nicht in Wolken fliegen und du kannst nicht bei Nebel fliegen.
Mhm.
Oder im Schneesturm, was wir da auch hatten.
Ja.
Das heißt, du hast so wie in der normalen Fliegerei so Sichtflug. Das heißt, du musst jetzt den Horizont nicht wirklich sehen. Das ist ein bisschen unkritischer als die reine Sicht. Aber irgendwo gibt es da Begrenzungen. Der Vorteil war und ist weiterhin, dass es dann sehr zuverlässig funktioniert gegenüber allen Beschleunigungs- und Drehratensensoren. Aber es gab halt Einschränkungen. Es gab, wenn wir auf Island waren oder auf Spitzbergen waren oder auf dem Eisbrecher unterwegs waren, gab es auch immer Tage, an denen wir einfach nicht fliegen konnten, weil die Suppe bis unten stand und dann ging halt nichts.
Ja.
Und mit den neuen Sensoren fällt es halt flach. Da kannst du auch fliegen, könntest du auch im Nebel oder in den Wolken fliegen. Dann musst du es aber auch wieder dürfen. Also wenn du keinen gesperrten Luftraum hast, dann darfst du auch nicht fliegen, ohne dass du das Flugzeug siehst oder
zumindest andere Flugzeuge. Zumindest nicht in einer bestimmten Höhe.
Ja, du musst schon den ganzen Luftraum um das Flugzeug jederzeit beobachten können.
Was ja auch noch so ein Problem ist ja die Messung der Höhe. Also bedient ihr euch da dann auch einfach das GPS? Aber reicht das auch aus für so kritische Momente wie Landung?
Ja.
Landet das Ding denn so richtig schön selbst oder
ja.
Also wirft es sich selbst ab und hofft gefangen zu werden?
Also du kannst nicht auf dem Handtuch landen, du brauchst schon ein bisschen mehr Platz.
Ja.
Aber ansonsten funktioniert das. Also die GPS-Höhe.
Das hat auch Räder, das Flugzeug.
Nee, das landet auf dem Bauch.
Okay.
Also das landet auch nicht auf einer Piste, sondern dann im Schnee oder auf Island irgendwo in den Steinfeldern.
Das ist stabil genug, dass das sowas auch immer aushält?
Genau, da sind von unten ist nochmal Glasfaser drunter. Und Kohleverstärkung
unter dem Styropor.
Also das reine Styropor, das haben wir am Anfang gehabt, das kann so den isländischen Steinen und Trollen nicht so wirklich
nichts entgegensetzen.
Ja.
Ja, okay. Aber das heißt, wie, ich meine, so Höhenmessung in GPS ist ja sehr träge, oder?
Und eher unpräzise.
Ungenau,
weil du hast die Satelliten eher um dich rum.
Ja.
Und deswegen ist die das System ist nicht so dafür gebaut, die Höhe wirklich präzise zu messen. Du hast ja auch von unten keine, du hast ja nur die Halbkugel.
Wie groß ist so die Ungenauigkeit da?
Wahrscheinlich so um die 10 Meter.
Das heißt, das Ding weiß eigentlich nicht, ob es 10 Meter über Grund ist oder schon genau. Am Boden.
Ja, aber 10 Meter ist nicht so kritisch, wenn du genug Platz hast. Dann kommst du einfach bis auf die letzten 20 Meter runter und dann wirst du ganz langsam und fällst auch ganz langsam und wartest einfach, dass der Boden dann da ist. Das funktioniert halt nicht, wenn du auf dem Handtuch landen möchtest. Aber ja. Wenn du so eine große Eis- oder Schneefläche hast oder eine große Wiese, dann passt das schon.
Das heißt, das Ding hat einfach Vertrauen. Das irgendwie, denkst du so, also die Erde kann jetzt nicht mehr so weit weg sein, macht irgendwie die Augen zu und streckt den Bauch raus und plumps.
Genau. Oder wenn es halt überhaupt nicht passt, dann drückst du halt auf den Knopf und dann versuchst das nochmal und dann sagst du, hier, mach mal 10 Meter höher oder mach mal 10 Meter tiefer und dann landet er halt dann.
Drückt auf den Knopf, achso, wenn man das Gefühl hat, dass es jetzt ein bisschen bekloppt ist und ja, bitte landen, aber nicht genau da.
Genau, nicht
dann in die Hütte, sondern. Dann gibt es so einen Durchstarten-Knopf.
Genau.
Also in dem Moment hat man schon auch noch eine Fernbedienung in dem Sinne.
Jederzeit. Also du hast immer jemanden hoffentlich neben dir stehen. Also du hast einen, der den Rechner bedient, wo du sagst, so, jetzt fliegen wir mal hier hin, jetzt fliegen wir mal hoch und mal weit und irgendwas. Und daneben steht immer jemand, der eine ganz klassische Fernsteuerung hat, der auch ein guter Modellbaupilot ist. Und der hat letztlich den Schalter in der Hand und der ist irgendwie auch der letztlich verantwortliche Flugzeugführer. Und wenn der sagt, das gefällt mir nicht, dann macht's klack und dann hat er den ganz normal und fliegt den von Hand.
Aber er steuert ihn so wie ein Quadrocopter, also mit diesem, was du vorhin erklärt hast, mit dieser einfachen Steuerung und jetzt nicht, indem er wirklich jedes einzelne Motorgelenk selber noch anspricht.
Ja, wenn er weiter weg ist, fliegt er den wie ein Quadcopter. Wenn er näher dran ist oder wenn irgendwas Kritisches passiert. Was
dann kann er so in so einen RAW-Modus schalten.
Genau, dann kann er das Ding fliegen, so
wie
er
das gewohnt ist. Okay, verstehe.
Das ist so letztlich auch die Auflage, wenn man sowas genehmigt bekommt, dass du ständig jemanden hast, der den Luftraum beobachtet. Und guckt, ob da nicht irgendwie vielleicht doch ein Rettungshubschrauber vorbeifliegt oder ein Segelflieger hier landen möchte oder irgendwie sowas. Und wenn du auf den Laptop guckst, kannst du auch schwer links alles um dich rum beobachten. Allein das Fokussieren nah, fern ist relativ schwierig und deswegen brauchst du immer jemanden. Also es funktioniert nicht, dass du einen Laptop hast und das Flugzeug mit Laptop und mit Computer und alles zusammen, ja. Das funktioniert nicht.
Ich weiß ja nicht genau, wie die sportliche Veranlagung so ist. Ich meine, wenn man sich so kreativ mit Techniker auseinandersetzt und schon merkt, so, oh, jetzt können wir das, dann will man ja dann immer auch noch so den nächsten Schritt gehen. So bei dem, was du jetzt bisher geschildert hast, so ist klar, okay, kann weit fliegen, kann weiß immer, wo er ist, kann alles Mögliche messen, kann irgendwie sich landen, will es jetzt mal nicht nennen, aber er kann sich irgendwie entspannt fallen lassen. Aber er geht ja eigentlich immer davon aus, dass auch Platz für ihn ist. Und wenn jetzt irgendwie so Bäume oder so Berge oder Masten und Kabel und so ein Scheiß, das fliegt ja auch rum, kann man da so mit Abstandssensoren, mit Ultraschall, hat so einen Fledermausmodus, wo er dann auch noch durch eine Höhle fliegen könnte oder ist das irgendwie noch unerreicht?
Eher nicht. Also das ist, glaube ich, eher was auch für Quadcopter, die dann auch ruhig genug sind, um den Raum zu erfassen mit Laser oder mit Ultraschall oder irgendwas. Wir gehen eigentlich immer davon aus, dass wir genug Platz haben, weil wir halt sehr hoch oder sehr weit wegfliegen.
Aber bei Star Wars habe ich das ja schon in 70er Jahren gesehen, dass die Viecher da irgendwie durch den Wald fliegen, so in Brusthöhe.
Man muss ja auch noch Ziele haben.
Ja, eben. Versuch die gerade abzuklopfen.
Also momentan
haben wir noch. Ist das vorstellbar? Ist es denkbar, dass man jetzt auch noch so eine Highspeed-Sensorik reinbaut, wo das Ding ja auch wirklich verdammt schnell reagieren müsste und ja auch da nicht unmittelbar, also ein Quadrocopter, der bleibt dann einfach stehen. So, ne? Aber das Flugzeug muss ja weiterfliegen und braucht ja da irgendwie eine Strategie, muss ja im Prinzip auch weit gucken können, um wirklich für solche Situationen zu planen. Also ich meine, allein schon so dieses, keine Ahnung, wie schnell fliegen die Viecher normalerweise so?
So 60, 70 Stundenkilometer.
Okay, so, das heißt, da müsste man aber auch schon so 10, 20, 30, 40 Meter nach vorne gucken, um einfach noch genug Zeit zu haben, um zum Beispiel hochzuziehen. Das weiß ich, der fliegt irgendwie irgendwo rüber und dann kommt ein Berg. Meine Berge stehen ja rum.
Ja.
Die kommen ja recht unerwartet. Was ist dann?
Dann fliegt er
da rein. Derzeit fliegt er einfach da rein.
Genau, also wir hatten im Sommer eine Messkampagne in Frankreich. Da hatten sich verschiedene Meteorologen getroffen, haben Masten aufgebaut und der Mast war 60 Meter hoch und die optimistischen Meteorologen haben dann gesagt, das Flugzeug sollte mal 65 Meter hoch fliegen. Und dann kam die GPS-Ungenauigkeit und dann war oben auf dem Masten noch so ein dünner Stab und da ist jetzt so eine orange Schmiss dran. Also da ist man dann genau reingeflogen und dann ist er halt runtergefallen. Ich glaube, die Forschung ist eher so, dass man bei den Wettbewerben jetzt so durch Tore durchfliegt. Die sind dann irgendwie 5x5 Meter und da tastet man sich langsam ran, hat so Bilderkennung und kann da jetzt so durchfliegen, so als Aufgabe. Mhm. So ganz langsam und mit einem Hubschrauber und so. Das ist, was die DLR in Braunschweig auch zum Beispiel macht. Solche Bilderkennung. Also da geht es sicherlich hin. Es gibt eine Menge Leute, die sich mit Bilderkennung und solchen Sachen beschäftigen. Aber das ist dann eher so ein Spezialproblem. Das hat jetzt so mit dem Fliegen nicht unbedingt was zu tun.
Klar.
Das ist mehr so die
aber Bilderkennung. Aber Bilderkennung funktioniert natürlich nur mit Licht. Was ist jetzt so in der Höhle oder so? Ich meine, wäre ja super, wenn man so Tropfsteinhöhle. Ja, okay, ist dann doch wieder ja, was für die Quadrocopter, ich merke schon. Okay, also Höhenmessung in dem Sinne und Abstandsmessung ist jetzt noch nicht so richtig das Thema.
Also was wir gemacht haben mal, war, dass wir versucht haben zu vermeiden, dass sich die Flugzeuge irgendwie
untereinander.
Die wissen ja, wo sie sind. Die können auch miteinander reden, sagen, wo bist du, ich bin hier. Und dann
haben wir das mal. Können so Peer-to-Peer-Funk machen.
Genau. Also die können, ja.
Was liefern die sich? Die liefern sich quasi die GPS-Koordinaten.
Genau, Höhe, Geschwindigkeit, Flugrichtung. Und da gab es an der ENAC ein Projekt, das man so ähnlich wie TICAS, dieses System, was es in der Luftfahrt gibt, um sich auszuweichen. Das hat man einfach auf Paparazzi-Flugzeuge umgesetzt. Die fliegen aufeinander zu, merken das. Der eine sagt, ich gehe mal runter, der andere sagt, ich gehe mal hoch und dann fliegen die aneinander vorbei. Da gibt es auch ein paar Videos, das hat so ganz gut funktioniert.
Das heißt, ihr habt quasi so programmiert, dass ihr auf denselben Punkt zum selben Zeitpunkt kommt.
Genau.
Läuft auch so die Programmierung, kann man auch, also wie macht man das konkret? Sagt man einfach nur, flieg da lang, flieg da lang, flieg da lang oder kann man auch sagen, sei um diese Uhrzeit da? Und dann gibt er mehr Gas oder so.
Die Geschwindigkeit wirklich zu bestimmen, ist schwierig bei Paparazzi, weil das mit der Höhenregelung halt zusammenhängt. Ne, dieses, was wir gesagt hatten, wenn wir irgendwie sinken, dann geben wir Gas. Und weil das so eine kombinierte Geschichte ist aus Geschwindigkeit und Höhenhaltung, ist es relativ schwierig, zu einer vorgegebenen Zeit irgendwo zu sein. Das klappt so.
Also ich meine jetzt ungefähr. Nicht auf die Millisekunde, aber
ja.
Die Tageszeit treffen also sozusagen. Weil ich meine, gerade wenn man jetzt Messungen macht, ist es ja dann auch nicht unerheblich, wann das ist. Ne? Also wenn man meteorologisch misst, dann will man ja vielleicht auch zu einer bestimmten Uhrzeit immer einen bestimmten Messpunkt reinholen. Und was haben die Dinger für eine Reichweite? Was kann man da so abfliegen lassen mit so einem Akku?
Also bei den Fliegern, die wir so gebaut haben, ging es eher darum, so ein vertikales Profil zu fliegen. Also die sind jetzt nicht so dafür gedacht, weit raus zu fliegen. Das geht vielleicht so 10, 15 Kilometer, sondern es geht darum, möglichst schnell hoch auf 4000 Meter. Meistens jetzt auf Spitzbergen dürfen wir so 1500 Meter hoch. Da gab es die Auflage, dass wenn der Rettungshubschrauber startet, dann hat man den in 2 Minuten aus der Halle rausgezogen und wir mussten in 2 Minuten dann wieder gelandet sein. Und da war 1500 Meter so Schicht. Dann fliegt er hoch auf 1500 Meter, segelt langsam wieder runter, fliegt dann nochmal hoch auf 1500 Meter, weil er den Akku noch hat. Dann geht jemand raus, landet das Flugzeug, wechselt den Akku, geht wieder raus, fliegt wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wechselt wieder. Der Trick dabei ist auch nicht die Präzision, jetzt genau zu sagen, zu dem Zeitpunkt war ich da, sondern der Trick ist die Datendichte. Also dass du über 24 Stunden diese Luftsäule an diesem Punkt sehr, sehr präzise vermessen kannst. Dass du mit einer Cessna gar nicht so könntest, mit einem Ballon auch nicht, weil der weggepustet wird. Und das ist dann auch das Neue an dieser Messmethode, dass du sehr, sehr dicht Daten messen kannst und das eben sehr günstig tun kannst, weil der Doktorand, der kommt dann mal ein paar Tage vorbei und dann biegen wir ihm das bei, wie das so ungefähr funktioniert und dann fliegt er das Flugzeug selber. Und dann kannst du halt sehr günstig, sehr dicht Daten zusammensammeln, auch in Gegenden, wo es
also sehr, sehr dicht ist. Im Sinne von sehr viele Messpunkte, weil er eigentlich zu jedem Zeitpunkt irgendwie schon einen Messwert hat und man so richtig so eine 3D-Wolke an Daten da generiert über die Zeit.
Genau, also einmal lokal, aber auch zeitlich, dass du nicht einmal irgendwie morgens einen Flug machst und abends einen Flug machst, sondern die ganze Nacht und dann kriegst du irgendwie so megabyteweise Daten und kannst dir dann sehr gut angucken, wie zum Beispiel der Wind dreht über den Tag oder wie sich da Sachen entwickeln, die Grenzschicht steigt hoch, runter, was auch immer.
Aber 15 Kilometer hast du gesagt.
15 mit dem Flieger, 15. Also wenn man weiterfliegen würde, würde man ein anderes Flugzeug nehmen. Das Flugzeug, wovon ich jetzt spreche, dieser Funjet oder Sumo, wie er in der meteorologischen Welt heißt, der ist eher so gedacht, um schnell hochzukommen, auch bei Wind noch hochzukommen und langsam wieder runterzukommen.
Mhm. Ich hatte vor kurzem im Rahmen meines anderen Podcasts Raumzeit, den ich da mit DLR und ESA mache, die Möglichkeit, einen Parabelflug mitzumachen. Wenn ich jetzt so höre, was hier alles an Sensorik drin ist, ist ja sehr schwer zu fliegen und die Piloten fliegen das ja von Hand ohne jetzt. Ne? Aber wenn ihr sowieso schon mit Beschleunigungssensoren arbeitet, seid ihr euch ja sozusagen des Gs immer sehr bewusst. Habt ihr mal ausprobiert, so einen Parabelflug zu fliegen? Meint es ja, man kann das sehr genau bestimmen, was man da fliegt, dann wäre es ja auch Möglichkeit, Schwerelosigkeit herzustellen.
Als ich den Podcast gehört habe und dann auch noch gesagt wurde, dass das mit Autopiloten nicht möglich wäre, habe ich gedacht, das müsste ja eigentlich doch möglich sein. Und da so ein bisschen drüber nachgedacht, es ist ja was ganz anderes. Wenn du so einen Parabelflug machst, ist das ja mehr so das Flugzeug, was du schmeißt und was dann irgendwie fliegt.
Es fällt dann halt und fliegt nicht mehr so richtig.
Genau, das heißt, all diese Regelungsstufen, die du da so drin hast, die dafür sorgen, dass das Flugzeug eben fliegt und nicht geschmissen wird, müsstest du wahrscheinlich raustun, müsstest irgendwas einbauen, müsstest versuchen, diesen Wurf, also du kannst ja die Beschleunigung sehr gut messen, könntest ja auch dafür sorgen, dass die Beschleunigung immer null ist, indem du halt ziehst oder drückst. Ausprobiert haben wir das noch nicht. Es wäre mal eine spannende Sache, das sich anzugucken, aber ich bin mir nicht sicher, ob und wie man das, man müsste erstmal probieren, ob ein Modellflugpilot das so hinbekommt, dass man einfach die Gs misst und man sagt, hier, flieg mal hoch.
Versuchte mal eine richtige Parabel zu fliegen und dann gucken wir mal, wie nullig das dann wirklich war.
Genau, das war auch meine Idee, aber sind wir noch nicht so gekommen, uns das irgendwie mal näher anzuschauen.
Was sind denn so, ich meine, du hast ja jetzt schon so einige Anwendungen erläutert. Da gibt es ja sicherlich noch eine ganze Menge mehr. Worüber wir noch gar nicht so viel geredet haben, ist natürlich die generelle Möglichkeit, das Ding einfach als fliegendes Auge zu verwenden, nicht wahr? Also jetzt mal abgesehen von den Terroristen im roten T-Shirt, könnte man ja auch einfach Erdbeobachtung im weiteren Sinne betreiben. Mhm. Gab es da schon irgendwie praktisch irgendwas?
So die erste Sache war irgendwo im Atlantik in Frankreich gibt es irgendwie so eine große Insel, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Und da hat man beobachtet, wie das Watt sich verändert. Also man einfach alle halbe Jahr hin, ist da in so einem Schleifenmuster drüber geflogen, hat da Aufnahmen gemacht, hat die so ganz einfach zusammengestitcht mit einer einfachen Software. Und da haben sich dann Meeresbiologen angeschaut, wie verändert sich das Watt. Solche Sachen. Das scheint jetzt so recht interessant zu werden kommerziell. Da gibt es eine Menge kleine Firmen, die sich drum kümmern, so kleine, auch Styroporflugzeuge mit normalen Kleinbildkameras oder digitalen Kleinkameras auszurüsten und dann nicht nur in 2D das zu stitchen, sondern in 3D. Das heißt, du fliegst irgendwo auf einem Kieswerk über so einen Haufen Kies ein paar Mal drüber, machst da verschiedene Aufnahmen, die Software bildet da so Kugelwolken raus und hinterher kannst du sagen, der Kieshaufen hat 5000 Kubikmeter Kies oder so. Also das scheint sich gerade so als Anwendung herauszubilden, auch irgendwie zur Erfassung von Bodenbeschaffenheit oder so ist das ein großes Ding und da kannst du gerade mit dieser Software zum 3D-Stitchen sehr viel machen. Also da kannst du dir die Bilder drehen, angucken und kriegst da mit.
Das heißt, dann ist die Kamera drehbar?
Nee, die Kamera guckt einfach nur nach unten.
Das heißt, also musst du jetzt das Flugzeug drehen?
Nee, du fliegst einfach.
Also man guckt immer nur nach unten und baut dann die Dinger zusammen?
Genau. Ganz einfach an Kameras.
Und ich dachte dafür, um das effektiv zu machen, wäre es auch nötig, quasi mit 45 Grad oder in irgendeinem definierten Quer.
Nee, du fliegst möglichst gerade drüber und bekommst ja schon daraus, was du siehst. Du guckst ja nicht an jeder Stelle senkrecht runter, sondern
man guckt ja eigentlich in allen möglichen Winkeln, das stimmt, gleichzeitig.
Das ist natürlich schwer.
Nicht 45, aber halt irgendwelche Winkel.
Genau, das ist natürlich schwer, wenn du das irgendwie in der Arktis machst, wo alles weiß ist. Da kriegst du dann auch nichts raus. Aber wenn du ein sehr texturiertes Gebiet bekommst du recht gute auch 3D-Bilder davon, was da passiert. Das ist eine kommerziell auch interessante Anwendung. Für die Forschung Geografie und solche Sachen. Was wir noch gemacht haben, war eben diese Windräder mit der ETH Zürich zusammen. Die haben einen sehr präzisen 7-Loch-Sensor gebaut, um auch 3D-Windvektoren bestimmen zu können. Also nicht nur der Wind, der von vorne kommt, sondern auch aus den verschiedenen Richtungen. Das haben wir in so ein Flugzeug integriert, haben da Elektronik gebaut, die Messwerte zu erfassen, auf SD-Karte wegzuschreiben, aber auch über Paparazzi runterzuschicken. Und da fliegen wir jetzt hinter Windrädern und versuchen eben die Turbulenzen, die so ein Windrad erzeugt, zu messen. Und dann eben auch zu messen, wie sich Windräder gegenseitig beeinflussen und wie du Windräder vielleicht sinnvoller aufstellen kannst oder wo du überhaupt Windräder sinnvoller aufstellen kannst, indem du vorher präziser misst, wie viel Wind ist denn da überhaupt. Mhm. Also die erste Anwendung war hier in der Nähe in Hameln. Da war ein Windrad, was irgendwie mechanisch Ärger gemacht hat und man wusste nicht warum. Und da sind wir dann geflogen und haben dann festgestellt, dass die Windverteilung an dem Windrad nicht so ist, wie sie idealerweise ist, sondern dass irgendwie in 110 Meter Höhe plötzlich die Windgeschwindigkeit nochmal stark zunahm, die dann dafür gesorgt hat, dass das Rad mechanisch immer ausgestiegen ist. Und das kannst du halt normalerweise nur mit Masten messen, vielleicht noch ein bisschen mit LIDAR, mit Lasern, nicht so präzise und mobil, wie du das halt mit dem Flugzeug machen kannst.
Also ich meine, gerade zu dieser Erdbeobachtung, ich meine, du hast jetzt dieses Beispiel da mit dem Kies und 3D und so weiter gemacht. Ich meine, man kann das Ding ja vielleicht auch generell einfach, gut, jetzt sind wir auch schon wieder beim Bedrohungsszenario, ne? Ich meine, es sind natürlich auch einfach extrem billige Dauerüberwachungsfliegerchen. Die sind ja auch nicht besonders laut, oder?
Nee, das merkst du nicht wirklich, dass der da oben rumfliegt und dich beobachtet.
Der summt da so ein bisschen vor sich hin, aber kann ja irgendwie extrem hochfliegen. Ich meine, was ist so die normale Operating-Höhe, wo man so schöne Bilder von unten machen kann, die halbwegs, wo man den Terroristen noch erkennt? Oh Gott, so ein furchtbares Thema.
70, 80, 100 Meter ist so die normale Flughöhe. Dann hast du noch...
Aber da hört man nichts von dem Teil.
Ja, das hörst du schon. Du siehst es dann, also bei 70, 80 oder auch 100 Metern siehst du so ein 70 Zentimeter Flugzeug schon noch. Also das,
ja, aber man hört es jetzt nicht unbedingt so massiv.
Es wird dir wahrscheinlich nicht auffallen. Also wenn du weißt, dass es da ist.
Dann schon.
Aber wenn du nicht weißt, dass das Flugzeug da ist oder so, dann merkt man das wahrscheinlich auch nicht wirklich. Also.
Was ist denn so, meine, was ich mir so vorstellen kann, du hast ja gesagt, so 10 bis 15 Kilometer. Ja, kann wie lange bleibt er dann so in der Luft? Was war nochmal die Zeit, du hast vorhin schon mal gesagt?
20 Minuten.
20 Minuten. So, die Dinger sind relativ billig zu bauen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es so in Katastrophensituationen, was weiß ich, Erdbeben, Verschüttete finden. Wäre das nicht da auch eine sinnvolle Anwendung? Ich meine, wenn das Ding mit Infrarot bestückt ist und in der Lage ist, verhältnismäßig niedrig über so ein Gebiet rüber zu fliegen, dass es in der Lage ist, weiß ich nicht, Personen zu finden oder in irgendeiner anderen Form zumindest aufklärerisch zu arbeiten, indem es dann eben einfach mal fixen Mapping macht. Also, weiß nicht, wie langsam. Da gibt es ja sicherlich irgendeinen so Kompromiss. Man kann irgendwie die Fotos nur in einer bestimmten Geschwindigkeit machen. Dann muss es sich ja auch überlappen. Das Ding muss aber eine Mindestgeschwindigkeit haben. Das heißt, es muss auch eine Mindesthöhe haben, damit das irgendwie passt, damit es sich noch wirklich überlappt. Was ist da so der übliche Kompromiss? Muss 100 Meter hoch fliegen, damit das gut funktioniert? Oder müssen wir jetzt wahrscheinlich mal irgendwie ausrechnen? Aber weißt du, was ich meine? Also so ein kontinuierliches Fotografieren von jedem Detail, während es irgendwie eine Gegend überfliegt und dann eben versucht so zu fliegen, um einfach so schnell wie möglich eine möglichst zusammenhängende, brauchbar scharfe Karte eines Gebietes zu erzeugen.
Ich glaube, das kann man mit Satelliten besser machen oder wenn du eine wirkliche Katastrophe hast, dass du ein normales Flugzeug hinfliegst. Ich glaube, der Trick bei den unbemannten kleinen Flugzeugen ist eher, dass du sehr präzise Fotos machen kannst, dass du eben wirklich bis auf einen Kubikmeter gucken kannst, wie groß ist der Haufen, der da ist oder irgendwie.
Ja, aber sowas. Für Rettungsteams, ich meine, die können jetzt nicht unbedingt noch ein Flugzeug machen und die Auflösung, ich meine, man muss ja sehen können, ist das jetzt ein, Also ist das eine Situation, wo offensichtlich ist, dass Hilfe benötigt wird, ja, oder ist es nur ein zerstörtes Haus? Das kriegt man vom Satelliten nicht gesagt.
Ja, also wenn du jetzt konkret eine Situation hast und das schnell hinbringen kannst, kann das sicherlich sinnvoll sein. Vielleicht ist dann der Flächenflieger wieder besser als der Quadcopter, um größere Flächen.
Ja, das meine ich. Ich meine, so Erdbeben. Ja. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade wieder Türkei, alle Nase lang sind da irgendwelche Erdbeben. Das sind riesige Flächen. Man weiß ja auch am Anfang gar nicht, wie weit. Gut, es gibt gute Erdbebenmessungen, man weiß in etwa, wie groß die Dimension ist, aber schnell eine Karte zu haben, ist einfach für Retter sinnvoll. Auch gerade, wenn man irgendwie eine Vermutung hat, dass es irgendwie sein könnte, dann sieht man sofort, aha, da stehen noch alle Häuser, da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin, aber da sieht es richtig bekloppt aus, da müssten wir jetzt schnell hin. Und das ist natürlich auch zeitkritisch und man muss vor allem auch kurzfristig irgendwie sagen, okay, das ist jetzt so der Bereich. Und ich stelle mir halt vor, man hätte jetzt so den Paparazzi-Notkoffer im Gepäck, so wie man eine Sauerstoffflasche und Verbandmaterial dabei hat, macht das Ding irgendwie auf und sagt, okay, jetzt hier auf der Karte von da fliegst du jetzt mal los, zack, ich schmeiß das Ding in den Wind und eine Viertelstunde später habe ich irgendwie eine Heiriskarte auf meinem Laptop, wo ich irgendwie rumscrollen kann und schauen kann. Mhm. Ist das unrealistisch?
Ich glaube, der Überblick, den kann man besser machen. Ich glaube, es ist mehr so für die vor Ort dann zu schauen. Also wirklich große Strecken abzufliegen mit so einem Elektroflugzeug ist vielleicht nicht so gut, aber ich denke, mal eben schnell, da ist jetzt ein großes, ein ganzer Stadtteil oder ein Gebiet von Häusern, wo ich jetzt mal gucken will, wie kaputt ist das da, macht das sicherlich schon Sinn. Wir haben zum Beispiel ein Flugzeug auf Island jetzt deponiert, eins von diesen meteorologischen. Da haben wir so einen Staubsensor mal eingebaut, der so ähnlich funktioniert wie so ein Rauchmelder, den du so unter die Decke schraubst. Und der ist jetzt einfach da und wenn da demnächst nochmal wieder irgendwas passiert, dann können die den da an der Universität auspacken und können da einfach mitfliegen. Also das.
Also jetzt um so Aerosole zu messen, jetzt nach Vulkanausbrüchen oder sowas?
Ja, so nicht sehr präzise. Also du hast dann so ganz grob die Konzentration, aber um halt diese Messungen schnell machen zu können.
Wie verhalten sich denn eure Flieger in Vulkanasche?
Haben wir eine Einschätzung? Noch nicht ausprobiert, aber.
Ich meine, dieser Abschleifeffekt, der so befürchtet wird bei den Flugzeugen und Verstopfung von Düsen, weiß nicht, fällt ja wahrscheinlich nicht so ins Gewicht, oder? Bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Wir verbrennen ja nichts, wir haben keine Luft.
Ja.
Du hast sicherlich Kugellager in dem Motor, wo das reingeraten könnte, aber das könnte man ja auch noch ein bisschen dicht machen. Ist vielleicht ein bisschen kritisch von der Kühlung, aber so grundsätzlich, denke ich, hätten wir weit weniger Probleme als irgendein Verbrennungsmotor, der ja irgendwie sich Luft reinholen muss und das verbrennen oder
ja.
Gar eine Turbine oder so.
Da wäre natürlich der Radius auch wieder ganz interessant.
Ja, aber da wäre es wahrscheinlich auch wieder das Vertikale, was der Trick wäre, dass du halt durch die Aerosole hochfliegst und mal so ein Profil bildest und guckst, wie viel ist denn da eigentlich. Was die auch immer gerne machen oder mal machen würden, wäre, dass sie die Partikel einsammeln. Aber das ist mechanisch dann mit Vakuumpumpen und irgendwo hin und Deckel drauf. Das ist ein bisschen aufwendiger. Das ist mit so einem 600 Gramm Styroporflieger nicht zu machen. Aber in der Richtung gucken wir auch, was wir vielleicht.
Oh, das Ding mal so über einen Vulkan rüber zu schmeißen und dadurch die Staubwolke fliegen zu lassen. Mhm. Ja. Ich drehe total durch. Das ist irgendwie vielseitig. Weiß nicht, gibt es da noch so andere Anwendungen so in der Hinsicht? Waldbrände sind ja auch immer solche Bedrohungen.
Es gab an der ENAC mal ein Projekt in Südfrankreich, da ist man ja auch von Waldbränden geplagt. Mhm. Da gab es ein groß angekündigtes Projekt mit der Feuerwehr und da sollte dann ein Waldgebiet gesperrt werden und die Flugsicherung und es war riesengroß. Am Ende war es dann so ein Lagerfeuer, was man dann angemacht hat, was dann nicht wirklich feststellbar war mit dem Flugzeug. Also man hat da einfache Kohlenmonoxid-Sensoren gehabt und hat auch in der Flugprogrammiersprache das so programmiert, dass er halt immer der Konzentration folgt, um halt den Quell des Feuers zu finden. Das funktionierte auch in der Simulation wunderprima und hätte vielleicht bei einem richtigen Brand auch funktioniert. Aber mit so einem kleinen Brand, da sind die Sensoren einfach zu schlecht und die Verteilung ist so groß, dass du das nicht wirklich feststellen konntest.
Aber in der ganzen Geschichte ist eine Menge Musik drin, habe ich so den Eindruck. Also man kann sich immer wieder neue Kombinationen überlegen und letzten Endes ist es nur eine Frage der Kreativität, wo man da einen Anwendungsfall findet. Was zeichnet sich jetzt so unmittelbar ab, worüber wir jetzt vielleicht noch nicht so gesprochen haben, so an Anwendungsfällen, die dir noch einfallen würden, jenseits der Rettungsproblematik vielleicht?
Also diese Metrologie verlässt jetzt so den Punkt, dass die Leute damit experimentieren, sondern es wird so, dass man das einfach mitnimmt. Also es gibt zwei Teams, die sich darauf vorbereiten, das in der Antarktis einzusetzen, jetzt zum Jahreswechsel. Und da haben wir jetzt so diesen Experimentier und wir gucken mal, ob das überhaupt geht, verlassen. Und das scheint jetzt so, sich so ein bisschen, ein klein bisschen zu etablieren, dass man das als Ballonalternative einfach so dabei hat. Wir haben jetzt mit Leuten in Australien gesprochen, die über Korallen fliegen möchten und da Messungen machen mit diesem meteorologischen Flugzeug. Also es gibt eine Menge Leute, die lustige Ideen haben, wo man überall sonst nicht günstig hingekommen ist,
ja.
Was man bisher nicht so machen konnte. Wichtig ist ja auch nicht nur, dass man irgendetwas zum ersten Mal macht, dass man das erste Mal in der Arktis, in der Antarktis, vom Eisbrecher aus oder sonst irgendwas, sondern dass man da so ein bisschen Konstanz reinbringt. Das ist ja nichts, was man nicht früher auch schon konnte. Man konnte ja auch, kann ja auch einen Temperatursensor, eine Cessna laden, irgendwo hin und damit rumfliegen.
Ja, aber günstig und zuverlässig.
Und vom Doktoranden selber zu steuern.
Ja.
Das ist halt so der Trick. Und das Ideale ist eigentlich, dass sich so eine Meteorologen oder auch Archäologen gibt, die halt auch gerne Aufnahmen von oben machen möchten. Die haben auch so Ballons, das ist auch ein bisschen wackelig. Dass die sich dann so eine technische Fakultät schnappen, sich das Paparazzi runterladen und dann zusammen das tun. Das ist eigentlich so das Ideale. Da haben beide Spaß dran, beide haben was davon und du hast halt eine sehr günstige und trotzdem zuverlässige Möglichkeit, um einfach Daten zu sammeln, die du so nicht sammeln konntest, nicht weil es nicht ging, aber weil es so günstig und zuverlässig eben nicht funktioniert hat.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Tatsache, dass sich es hierbei ja um ein Open-Source-Projekt handelt, sowohl in der Hardware als auch in der Software. Richtig?
Ja, das ist alles sowohl Hardware als auch Software, als in GPL 2.
Mhm. Das heißt, kann man nehmen, kann man verändern, kann man einsetzen, wie man möchte. Genau. Wenn man Änderungen macht und man bringt sie in Umlauf, dann muss man auch den Source-Code hinterher schmeißen, das Übliche. Das heißt, es ist auch davon auszugehen, dass sich schon eine ganz beträchtliche Community drumherum entwickelt hat. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie von 3 Leuten gesprochen. Das sind deutlich mehr, die sich damit auseinandersetzen, oder?
Es ist schwierig zu sagen, wie viel wirklich damit fliegen. Aber ich denke, das sind so 500 bis 1000, die so ein System sich mal gebaut haben und damit arbeiten. Also es passiert immer wieder, dass man irgendwo mit jemandem spricht und dann sagt, hier, Paparazzi wäre doch auch was für euch. Und die dann sagen, ja, nee, das haben wir schon mal, das haben wir auch. Das ist super. Also es ist, es gibt verschiedene, es gibt nur die Hobbyleute, aus dem Bereich kommt es ja ursprünglich. Also ganz am Anfang war das noch nicht an der Universität, sondern fand so als Hobbyprojekt statt. Ist dann in die Universität, an die ENAC, École Nationale Navigation Civile, reingegangen. Und das ist auch so das Home, der Home-Bereich, da wo so alles.
Da ist auch die Homepage des Projektes, paparazzi.enac.fr.
Mhm. Und dann gibt es eben auch Firmen, die versuchen, da Produkte zu machen mit Paparazzi. Mal offen, mal sagen sie das nicht so. Also Thales ist auch so eine Militärfirma aus Frankreich. Die haben das auch mal einfach so verwendet und als ihres verkauft. Die fanden wir nicht so toll.
Mhm.
Es gibt Firmen, es gibt Hobbyleute, es gibt Universitäten. Also es gibt sehr viele, eine sehr breite Anwendung. Und Leute machen sehr unterschiedliche Sachen damit und das ist sehr stark konfigurierbar, was es für manche vielleicht schwierig macht, da einzusteigen. Also es gibt nicht so diese eine Anwendung und so eine Anleitung im Internet, das stecke ich da dran und so und hier und da, sondern es ist so breit konfigurierbar für Quadcopter, für Flächenflugzeuge. Wir haben diese 3 Hardware-Plattformen, die alle noch unterstützt werden.
Mhm.
Das macht das.
Also es ist mehr so ein Werkzeugkasten für Autopiloten.
Genau.
Und so, also, wie die es werden wollen.
Auch so ein kompletter Baukasten, dass du nicht nur das Flugzeug fliegen kannst, sondern du hast auch die kompletten Tools dabei, um jetzt Messwerte zu verarbeiten. Du baust jetzt irgendwie, du hast einen neuen Feuchtigkeitssensor gekauft, dann schreibst du irgendwie 20 Zeilen Code, um den auszulesen, baust das in so einen Modulbaukasten ein, definierst eine Nachricht, Feuchtigkeit, Temperatur sowieso und dann macht das gesamte System das für dich. Es sorgt dafür, dass die Daten runtergeschickt werden, dass du die anzeigen lassen kannst, dass du die visualisieren kannst, dass die in Logfile geschrieben werden.
Selbstbeschreibend sind etc.
Genau, das ist alles so ein Komplettpaket und eben auch dafür gedacht, dass du es schon wissenschaftlich einsetzt. Also du kannst nicht nur einfach rumfliegen, sondern auch die Messwerte eben so sammeln und könntest dann auch in den Flugplan, wenn Feuchtigkeit, keine Ahnung, höher, 90%, dann sofort zurückkommen, weil Nebel oder so, das kannst du alles direkt einbauen, ohne selber wirklich Software schreiben zu müssen.
Und in was ist es alles schon so eingebaut worden? Ich meine, sind das jetzt wirklich nur so die kleinen Styroporflugzeuge, mit denen du so arbeitest, oder hat da auch schon mal jemand ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und irgendwie, ich meine, man könnte ja jetzt auch so ein fettes, man könnte ja auch so ein richtiges Flugzeug nehmen, ich meine, das ist ja auch am Ende nichts anderes, oder?
Die Idee gab es mal in Kanada, dass wir da hatte jemand ein Experimentalflugzeug, also ein selbstgebautes Flugzeug, wo er ohnehin machen durfte, was er wollte.
Ja.
Haben wir dann aber irgendwie, ist das im Sand verlaufen. Also dass da jemanden, ein Menschen mit unserer Software, das ist dann doch ein bisschen.
Ach so, richtig, gleich mit Mensch drin.
Ja, ja.
Ach so.
Das dann nicht. Ansonsten das.
Look mal, I can fly with GPL-Software.
Das Größte ist, glaube ich, so 25 Kilo. Das ist auch so eine Gesetzesgrenze, wo du dann das Flugzeug zulassen musst. Zwar nur beim Modellbauverein, aber du musst es dann zulassen.
25 Kilo. Und auf was kommt ihr so mit euren Styroporflugzeugen?
Der Standardflieger wiegt so 600 Gramm.
Okay, also das ist schon noch eine Menge Luft.
Ja.
Ich meine, das bedeutet ja auch, man könnte mehr Akku, stärkere Motoren etc. gleich mehr Reichweite, oder ist das eine Milchmädchenrechnung?
Ja, aber dann musst du auch wieder mehr Gerät in die Arktis bringen und das geht eher kaputt, oder wenn es runterfällt, geht es eher kaputt. Also das ist schon so.
Ja gut, aber es muss ja nicht immer gleich in die Arktis gehen.
Ja, aber wenn du, also es kommt drauf an, was du machen möchtest. Diese 25 Kilo Flieger, die haben Infrarotkameras, um Grünflächen zu filmen und zu gucken, wie sich da das Gesträuch verändert. Das ändert sich dann im Infrarotbereich. Mhm. Da brauchst du halt so große Kameras, da muss das Flugzeug so schwer sein. Der Feuchtigkeitssensor, der wiegt irgendwie 1,5 Gramm, und um den da hochzubringen, brauchst du keine 25 Kilo Flugzeug.
Ja.
Also du musst immer so gucken, was willst du machen, wo willst du
hin? Ja gut, aber High-Res-Fotografie zum Beispiel, das ist, wo man, sagen wir mal, auch ein amtliches Objektiv dran haben will, also wo man wirklich viel Licht einfangen will, wo man eine hohe Auflösung hat, um einfach wirklich im Detail zu beobachten.
Das wäre kein Problem, da auch ein größeres Flugzeug, auch 25 Kilo Flugzeug zu nehmen.
Mhm.
Da, also es gibt diese
Infrarotkamera dann, ne? Aber
das macht schon Bumm,
ja. Gab es jetzt so noch nicht.
Ja, die
Uni, was ist denn so das Größte, was hier so?
Universität Stuttgart hat diese 25 Kilo Flieger gebaut mit diesen verschiedenen Infrarotkameras.
Ach so, okay.
Und das war dann auch mit Paparazzi. Die kalibrieren ihre Satelliten damit. Also die bauen eigentlich Satelliten und die machen halt so Infrarotaufnahmen und das müssen sie halt irgendwie kalibrieren, weil sich das verändert.
Verstehe,
alles und dann klar. Fliegen sie mit ihrem Modellflugzeug.
Das heißt, sie bilden quasi Referenzdaten, und wenn der Satellit dann das gleiche sieht, dann ist gut. Genau. Oder zumindest auf dieselbe Berechnung kommen. Ah, pfiffig. Auch eine interessante Anwendung. Und wo geht's jetzt hin? Was sind so die Herausforderungen? Ich meine, alles fliegt.
Das ist jetzt so.
Das ist technisch schon so weit fertig, dass man jetzt gar keine Wünsche mehr hat und mein Fledermauswunsch wird einfach ignoriert. Ich finde das ja cool, wenn man das Ding wirklich einfach so mit Spackes in irgendwie so eine Felsspalte reinschmeißen kann und er ist einfach da wirklich in der Lage, da in Realtime links, rechts und so. Ja, sind wir schon wieder bei Star Wars, diesmal bei Teil 1, du weißt schon, so, wo man da irgendwie
durch. Also für uns ist gerade so der Trick, das so in die Breite zu bringen. Dass, wenn Leute auf uns zukommen, sagen, wir würden das auch gern machen, dass wir denen die Sensoren entsprechend anbinden, dass wir denen die Flugzeuge bauen, dass wir denen das beibiegen, dass wir vielleicht auch mal bei einer Mission dabei sind. Also es ist mehr so
mehr so ein Plug-and-Play-Zustand herstellen.
Alltagsgeschäft jetzt. Also es passiert nicht so unfassbar viel Neues jetzt so mit diesen meteorologischen Sachen. Da kommt immer mal wieder ein Sensor dazu. Jetzt bei dieser französischen Messkampagne hatten wir zum Beispiel einen Sensor, der einfach die elektrostatische Spannung gemessen hat. Also einfach ein Operationsverstärker, der sehr hochohmig ist, der einfach die Ladung misst. Dann wurde das Flugzeug in Alu eingepackt und dann kam irgendwo so ein Messingteil raus und dann wurde da die Ladung gemessen. Und dann sind wir damit in den blauen Himmel rausgeflogen und haben dann quasi indirekt oder haben indirekt über die Ladung messen können, wie viel Partikel in der Luft sind, weil die das Flugzeug dann doch aufladen, ne, so wie mit Luftballon auf Pullover reiben, und konnten dann feststellen, wo in der Atmosphäre die Inversionsschicht ist, also wo die Temperatur dann wieder höher wurde, weil die ganzen Partikel darunter gefangen waren. Und das ist so, das macht Spaß. Wenn du so am Sommernachmittag am blauen Himmel hochguckst, denkst du, das ist ja total unspannend, und dann fliegst du dann mit dem Flugzeug durch und siehst, dass da doch ziemlich spannende Sachen passieren. Das ist so gerade der Trick, so die verschiedenen Sensoren reintun und mit den Leuten da Messungen zu machen.
Aber so im Bereich Flugsteuerung selber wird gerade gar nicht so viel geforscht?
Es gibt eine Menge neuer Sensoren. So ein bisschen ein Problem sind Vibrationen. Du hast einen Beschleunigungssensor, und auch Vibrationen sind Beschleunigung. Und diese Vibrationssensoren sind ja letztlich auch wie Mikrofone, die nehmen das dann auch wahr. Mhm. Da kannst du mechanisch ein bisschen was machen, das in Schaumstoff einpacken oder in Silikonkissen oder irgendwie sowas. Aber wenn dir dann ein Stückchen Propeller abbricht oder so, hast du doch wieder heftige Vibrationen und möchtest dann, wenn du 15 Kilometer weg bist, vermeiden, dass das Flugzeug dann deswegen runterfällt. Und da gibt es noch Entwicklung zuzusehen, dass die Sensoren...
Also dass das Ding so ein bisschen fehlertoleranter wird. Das wird immer wie ein Flügel. Wie ist denn das, wenn man jetzt so einen Flügel abknickt, kann er das ausgleichen? Ist die Software an der Stelle, also bei den Quadrocoptern ist das ja auch so, ne? Ist ein Propeller weg, dann ist die Software dann in der Lage, das vielleicht noch auszugleichen, zumindest bei diesen Achtfach-Dingern oder wie viele Propeller man eben auch hat. Also wie viel kann man dem zusetzen, dass er sich noch hält?
Also grundsätzlich mal, der Quadcopter kann das noch ausgleichen, wenn er 8 zum Beispiel hat und einer ausfällt. Aber wenn jetzt in der Sensorik oder in der elektrischen Versorgung irgendwas ausfällt, dann fällt er runter. Das macht der Flächenflieger ja erstmal nicht. Wenn da der Strom ausfällt, dann segelt er erstmal weiter. Das macht es häufig einfacher, wenn man Genehmigungen einholen muss. Wir haben Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres mal probiert, ob wir das hinbekommen, dass wir ein Stückchen Tragfläche abwerfen und den Autopiloten darauf trainieren, dass er dann trotzdem noch weiterfliegt. Mhm. Da gibt es auch ein Video von. Da haben wir einfach ein Drittel von der Fläche so mechanisch abwerfbar gemacht, dass der das wirklich rauswirft. Und dann war das ein zweimotoriges Flugzeug. Und dann schaltet er auch noch den Motor auf der Seite aus. Also wir simulieren nicht nur die abgefallene Tragfläche, sondern auch noch einen Ausfall des Motors. Und in manuell kannst du das Flugzeug dann eigentlich gar nicht mehr fliegen. Also selbst unser bester Pilot hatte dann arge Schwierigkeiten, ein so unsymmetrisch gewordenes Flugzeug überhaupt noch in der Luft zu halten. Und der Autopilot hat das eigentlich ohne Probleme hinbekommen. Wir hatten das sogar im Sommer dann in Frankreich, waren wir auf so einem normalen Modellflugplatz zusammen mit den Leuten von ENAC oder so, die Paparazzi-Leute. Und da kam so ein Junge auf uns zu und meinte, oh, ich bin gerade in euch reingeflogen und tut mir leid. Und wir guckten so hoch und das Flugzeug flog da so seine Kreise. Und wir so, nö, ist schon okay, ist nichts passiert. Und dann landete der Junge und kam dann mit seinem Flugzeug. Und das war so ein weißes Glasfaserflugzeug, wo überall so rote Striemen drauf waren. Sie, doch, ich bin wirklich in euch reingeflogen. Ja, okay, ja, wir können ja mal landen, wir können ja mal gucken. Dann sind wir so zur Landung, und dann hat Christian dann den Hebel umgelegt, um das in Auto 1, also diese stabilisierte, und da ging das schon kaum nicht. Und dann in manuell noch viel weniger. Und dann haben wir es so gerade hingekriegt, das Flugzeug dann in diesem automatischen Modus zu landen. Und dann sah man, dass der Junge da auf der anderen Seite, also da, wo man es nicht abgeworfen hat, zwischen Tragfläche und der Steuerfläche reingeschlagen ist, und das Querruder ist also hochgeklappt, und das ist also, war komplett zerstört. Aber der Autopilot hat das komplett ausgeglichen und ist einfach seine Kreise geflogen.
Okay. Also es ist extrem resistent.
Man kann es resistent machen. Also das ist zusätzliche Regelung, und er versucht dann nochmal zu bestimmen, wie sehr er wohl aus der Null rausgebracht wurde, und das zu korrigieren. Mit dieser Software fliegen wir aber normalerweise nicht, weil das wieder Instabilitäten regelungstechnischer Art mit reinbringt, die wir im normalen Flug nicht so wollen.
Und wie ist das so mit den Sensoren? Wie zuverlässig sind die Sensoren? Wäre es nicht auch vorstellbar, dass man jetzt wenn Messungen jetzt mal wirklich, wirklich wichtig sind? Ich meine, eigentlich sind alle Messungen wichtig, aber wenn man eben da auch an der Stelle fehlertolerant sein will, dass man irgendwie alles doppelt auslegt etc., wird das gemacht?
Eher nicht.
Oder so eine Fehlererkennung vielleicht sogar in irgendeiner Form?
Das Einzige, was wir jetzt in Hardware doppelt auslegen, ist, dass wir die Funkstrecke eben doppelt haben, dass wir eine RC-Verbindung haben von dem normalen Sender und eine Verbindung zum Laptop und man das Flugzeug, wenn jetzt das RC ausfallen würde, der normale Sender, dass man das auch über einen Joystick, über einen Laptop fliegen könnte. Also diese Funkstrecke, die ist halt doppelt. Ansonsten ist so die Idee, dass die Hardware nur einmal da ist, weil alles, was nicht an Bord ist, kann auch keinem auf den Kopf fallen. Und die Sicherheit, die du zusätzlich gewinnst, indem du jetzt einen zweiten GPS einbaust oder sowas, die ist viel geringer als den Aufwand rauszufinden, wer macht hier eigentlich gerade Unsinn oder das Zusatzgewicht, was du da drin hast. Du hast in Software vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal so eine Plausibilitätsprüfung, um zu gucken, ob das, was ich da gerade messe, auch Sinn macht. Aber es ist relativ schwierig, überhaupt so einen Fehler zu entdecken oder dann überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Mhm. Wir hatten das, als wir auf Spitzbergen waren, waren wir auf 1500 Metern und der Motor ging aus und er segelte wieder runter. Und es war so der, weiß ich nicht, fünfte Tag in Folge, wo wir da irgendwie stundenlang geflogen sind.
Was heißt, der Motor ging aus? Also war
kaputt. Nee, wir machen den dann aus. Ach so. Also der fliegt hoch, fliegt oben zwei Kreise und dann wird der Motor ausgemacht und dann segelt er wieder runter.
Ah. Und dann, also er weiß, dass er jetzt sozusagen ohne Motor fliegen soll.
Genau.
Ja. Und dann ist er wie ein Segelflieger und...
Genau, und dann segelt der so relativ sportlich runter, weil das ist...
Kann er auch wie so ein Segelflieger fliegen? Kann er auch so... Wäre das nicht mal was Schönes so mit den Thermosensoren, dass man dann auch wirklich so die Thermik sucht und sich wie so ein Segelflieger verhält und ganz ohne Motor auch fliegt, dass man quasi ein autonomes Segelflugzeug draus macht? Das ist doch eigentlich so der Sport.
Ja, aber noch mal zu dem Flugzeug. Ja,
Entschuldigung, ich presche davon.
Das ist ja mehr so ein Düsenflugzeug, wie das aussieht. Das ist ja schmale Stummelflügel und so. Ist nicht wirklich dafür gebaut, um zu segeln. Und plötzlich fliegt es aber wieder.
Ah.
Und dann sitzt du da und guckst auf den Monitor und denkst, was ist jetzt hier los? Und du guckst auf den Motor ist aus. Du guckst auf die Batteriespannung, die sagt dir auch, dass der Motor aus sein muss, weil die Batteriespannung so hoch ist. Du guckst auf die Lage, das Flugzeug ist auch angestochen, soll auch runtergehen. Und trotzdem steigt es. Du bist, es ist Abend, es kann keine Thermik sein, im Eis ist sowieso keine Thermik, es ist ein bisschen Wind und du verstehst das nicht mehr. Und das hast du halt hin und wieder mal, dass irgendwas passiert, was du überhaupt nicht verstehst, was deine Software macht oder deine Hardware. Oder in dem Fall war das halt so, dass der Wind über die Berge da in Spitzbergen drüber gepustet hat, unten aufgedotzt ist und wieder hochging und so eine Mountain Wave gebildet hat.
Föhn-Effekt. Was ist das? Föhn? Ich weiß nicht.
Föhn ist, wenn es dann runterkommt und warm wird, glaube ich. Aber da dotzt es wirklich auf und geht wieder hoch. Okay. Und du hast dann da so einen sehr lokalen Aufwind und dann ist unser Flugzeug da gesurft. Und das haben wir dann erstmal nicht verstanden. Und jetzt dann noch in der Software richtig darauf zu reagieren, das ist halt relativ schwierig. Und deswegen haben wir solche Sachen eher nicht drin. Die versuchen jetzt auch Fehler auf Fehler zu reagieren.
Okay.
Dann machen wir einfach was.
Was ist jetzt mit der Segelflieger-Idee? Also angenommen, man würde jetzt vielleicht auch wirklich mal so ein, gibt ja sicherlich diese Modelle auch als Segelflieger-Variante, oder? Wäre das vorstellbar oder gibt es sowas schon, dass man dann auch wirklich quasi diesen, wo ist die Thermik, dass man auch versucht, vielleicht den Segelflieger so ein bisschen zu emulieren. Ich weiß nicht genau, wie die arbeiten. Ich meine, die schauen sich das Wetter an, die haben irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch meteorologische Informationen, aber im Wesentlichen geht es ja darum, diese Auftriebsorte zu erkennen. Ja, man sieht einfach, da, so wie es da hinten aussieht und die Wolkenkonstellation, lalala, da könnte es warm sein, da fliege ich mal hin und dann ist es warm und dann treibt es eben nach oben. Hältst du das für, also ist die Software, ist euer Projekt für sowas überhaupt denkbar?
Also Segelflieger haben so einen Sensor, der ihnen zeigt, ob sie steigt oder fallen, das akustisch. Dann so darüber bekommen die mit, ob das Flugzeug irgendwie steigt oder fällt.
Und was misst der?
Der misst einfach das Steigen und das Fallen über den Luftdruck.
Wie? Luftdruck, okay.
Luftdruck oder vielleicht GPS, aber ich meine, das wäre einfach Luftdruck. Früher waren das so Druckdosen.
Habt ihr auch einen Luftdrucksensor?
Wir haben auch einen Luftdrucksensor. Wir bekommen das aber auch über das GPS. Wir können das feststellen. Wir sind im Sommer auf der Wasserkuppe geflogen. Das ist so ein Modellbau Eldorado, wo viele Modellflieger dann da auch in der Thermik fliegen. Mhm. Und da haben wir das mal probiert, mit einem kleinen Segelflugzeug auch Thermik zu finden. Und das sieht man dann auch. Also wir sind einen großen Kreis geflogen und dann hast du gesehen, dass da an der Stelle ging es immer hoch und an der anderen ging es immer wieder runter. Das Problem ist dann eher, dass das Flugzeug autonom nicht so kleine Kreise fliegen kann, dass du in diesen Thermikschläuchen wirklich aufsteigen kannst. Also die Thermikschläuche sind dann an der Stelle nicht so groß gewesen, dass wir da überhaupt, also der kleinste Kreis, den wir mit dem Flugzeug fliegen konnten, das waren so 40, 50 Meter Radius. Und diese Blase war einfach kleiner als das. Das heißt, du konntest da nicht so richtig einkreisen, um dann da hochzugehen. Aber grundsätzlich
ja, aber ich meine, da wo jetzt ein richtiger Segelflieger hochgeht, das sind ja auch größere Thermiker.
Ja, aber oder? Die gehen auch ganz schön. Ich weiß nicht, wie groß die sonst sind oder ob die vielleicht größer werden nach oben hin. Also wir haben das mal so ausprobiert, es schien zu funktionieren, aber wir haben da jetzt nicht wirklich Energie reingesteckt.
Okay, aber Uncharted Territory immerhin.
Es gibt Leute im Netz, die das versuchen, die sich das angucken und versuchen, Software zu schreiben, dass du erstmal so eine Map machst, wo geht's wie hoch und dann fliegst du dahin und nutzt das auch.
Solarantrieb? Kann man so mit den Flächen da irgendwas reißen?
Solarflieger sind immer so, dass sie mit der Energie, die sie auf der Fläche einfangen, gerade so in der Luft bleiben können. Das hast du ja über die letzten 20, 30 Jahre gesehen, dass das waren keine schnellen Flieger, sondern die sind immer so, und wenn zu viel Wind war, konnten sie nicht fliegen. Mhm. Und wo Meteorologen fliegen, jetzt für die Anwendung, ist es dann zu windig dafür. Und Murat hat seine Doktorarbeit zusammen mit Paparazzi darüber gemacht, so ein Langflugzeug zu bauen im Prinzip. Und für den war am Ende klar, dass es sich lohnt, eher das Gewicht, was du in die Solarzellen stecken würdest, noch in Akkus zu stecken und mitzuführen, als dass du das in Solarzellen reintust. Also dessen Aufgabe war, von Korsika nach Saint-Tropez zu fliegen. Das sind so 200 irgendwas Kilometer. Das war so seine selbstgestellte Aufgabe. Da hat er ein kleines Elektroflugzeug gebaut und hat es dann genau durchgerechnet. Und es hat sich nicht gelohnt, auch die besten Solarzellen, die er in Frankreich von der Raumfahrt bekommen konnte, da einzubauen, sondern es war lohnender, einfach zusätzliche Akkus reinzutun und das dann zu versuchen.
Na gut, aber mit Akkus ist ja dann trotzdem irgendwann mal Ende. Wenn ich mir jetzt so überlege, vielleicht gibt es ja diese Challenge auch schon so around the world, dass man einfach einen autonomen Flieger baut, der einfach darauf ausgelegt ist, einfach alles, was sich irgendwie anbietet, weiterzufliegen, zu nutzen. Sei es Thermik, sei es eben Energieerzeugung. Ich bin total maximal leicht. Ja, es geht jetzt auch nicht darum, er soll einfach nur fliegen. Er muss sonst irgendwie gar nichts tun.
Ja, wäre cool. Ja. Also das ist immer noch so der Traum, dass man den Atlantik mit dem elektrisch angetriebenen Flugzeug, das ist so das ferne Ziel, das irgendwann mal zu machen. Mit dem Benzinmotor hat man das schon vor, weiß ich, 2002, 3, 4 oder so gemacht. Oder 2001. Und das mit einem elektrischen Flieger hinzukriegen, das wäre...
Wie weit kommen denn diese Segelflieger? Ich meine, wenn die Profis, die legen ja auch schon beträchtliche Strecken zurück.
Ja, da kannst du einige tausend Kilometer, ist glaube ich so ein Dreiecksflug, so einmal quer durch Europa. Da hast du dann, also einmal das Problem Atlantik, da hast du keine Thermik. Über dem Wasser ist alles gleich, da geht es nicht hoch.
Okay. Mhm.
Und Langstrecke zu fliegen, hast du das Problem, dass du die Genehmigung dafür brauchst. Und das ist in Europa schwierig, auch in den USA relativ schwierig. Das geht gut in der Antarktis oder vielleicht, wenn man die Verbindung hat auf Island oder auch in Spitzbergen. Aber jetzt so einen richtig langen Flug zu machen, von Korsika zum Festland, das klappt da auch nur, weil man da sich kennt. Und in Frankreich ist das vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher, wenn man sich da als Universität und so das dann mal machen möchte. Aber das Haupthindernis ist heutzutage, dass du es nicht erlaubt bekommst, das zu tun.
Wie ist denn so, ich meine, jetzt, wir haben ja jetzt schon mit dem Terroristen im roten T-Shirt eingestiegen und so, dieses etwas merkwürdige Verhältnis zu militärischer Anwendung. Wenn man sich mit sowas beschäftigt, klopft The Dark Side of the Force da häufiger mal an. Ich meine, könnte man ja schon so diverse Szenarien vorstellen, auch jetzt so jenseits von Militär und Überwachung.
You will help me build aircraft.
Ja, so irgendwie so in Mexiko gibt es da sicherlich auch interessante Nachfragen nach Drohnen. Ist das irgendwie ein Thema auch? Redet man da in der Community drüber? Gibt es da einen Kodex? Das übertreibe ich jetzt einfach nur, mach Panik.
Ja, also ich glaube, die machen eher in U-Booten als in Flugzeugen. Mhm. So the dark side, es gibt dann auch immer Leute aus der Axis of Evil, die dann da auf den Konferenzen auch rumlaufen. Einmal ist jemand rumgegangen und hat gefragt nach den Spannweiten und hat dann aus dem Mittelwert die ideale Spannweite eines Flugzeugs berechnet. Wenn das auf so einer Ebene stattfindet, dann also eigentlich nicht. Und der Schutz wäre ja dann auch einfach zu sagen, hier, da ist Open Source, mach doch.
Ja.
Und ich glaube, das brauchen aber auch die nicht. Also ich glaube, damals war das bei Saddam Hussein, die hatten auch so Modellflugzeuge, haben da auch irgendwie, gab es auch mal so Bilder. Im Iran gibt es Flugzeuge, wenn man dem Bereich mal bleiben möchte. Ich glaube, die brauchen die Hilfe da an der Stelle auch nicht, um das machen zu können. Und das war am Anfang immer ein Argument, wenn man irgendwo einen Vortrag gemacht hatte, aber unterstützt ihr da nicht die Terroristen, wenn ihr nach ihnen sucht im roten T-Shirt? Aber glaube ich eher nicht. Also ich glaube, man kann mit dem Gewehr sehr viel mehr anstellen.
Als mit einem Styroporflugzeug.
Als mit einem Styroporflugzeug, was man dann auch noch irgendwie dazu bringen muss, das zu tun, was man möchte.
Na klar.
Von daher,
So, wenn jetzt einer Blut geleckt hat hier bei dem Thema, wie kann man denn hier mitmachen? Wie kann man, wo gibt es die Ressourcen und vor allem, wo gibt es vielleicht auch so die Veranstaltungen und Orte, wo man auch mal an diese Szene ganz konkret andocken kann?
Es gibt dieses Paparazzi ENAC FR. Mhm.
Da, ein dickes Wiki ist das.
Ein riesengroßes Wiki. Leider ein bisschen zerstreut. Also wenn da jemand mal Muße hätte, das alles mal ein bisschen zusammenzuführen, wäre das sicherlich auch von Vorteil. Da gibt es irgendwo ein Git, da ist die ganze Software drin. Wir haben so einen Haupt-Git, wo die ganze Repository, wo die ganze Software drinsteckt. Für Flächenflugzeuge, für Quadcopter, da sind auch die ganzen Flugpläne von Island oder vom Eisbrecher drin. Da könnte man also gleich wieder hinfahren und genau das sich wieder abfliegen. Es gibt einen IRC-Kanal, wo recht viel passiert. Das Wichtigste ist wahrscheinlich so eine alte klassische oder die alte klassische Mailingliste, wo man sich trifft. Es gibt einmal im Jahr irgendwo eine Konferenz. Die ist nächstes Jahr wieder in Braunschweig. Da ist so ein bisschen das Problem, dass es unter Umständen recht viel Geld kostet, da teilzunehmen. Aber vielleicht kann man sich da auch im Umfeld nochmal treffen.
Wie heißt die Veranstaltung?
Inzwischen heißt sie IMAF, also International Micro Aerial Vehicle. Mhm. Und dann gibt es noch die Moto Drone. Die ist so 2008 irgendwie, glaube ich, das erste Mal entstanden. 2007 waren wir beim Kongress und haben da was über Paparazzi erzählt. Und im Nachgang ist dann irgendwie Moto Drone entstanden. Vielleicht ist das dann ein Punkt, um da mal zusammenzukommen. Mhm. Also da haben wir uns auch von Anfang an beteiligt, waren dabei. Und haben da versucht, uns einzubringen oder Paparazzi den Leuten näher zu bringen, was auch eine Menge Leute dann letztlich da motiviert hat, teilzunehmen.
Ja, Martin, haben wir noch irgendwas Großartiges unerwähnt gelassen? Sonst noch irgendwelche Ermutigungen von deiner Seite?
Einfach mal mitmachen.
Ich meine, das ist einfach ein spannendes Feld, ne? Und das Schöne an solchen Sachen ist, es ist einfach wunderbar greifbar, ne? Ich meine, man sieht und spürt richtig sofort die Auswirkungen und wenn mir schon die Kreativität hier durchgeht, zumindest die Vorstellungskraft, was theoretisch möglich wäre, dann lässt sich das ja vielleicht auch mit anderen Projekten gut vergleichen. Na gut, dann haben wir es jetzt. Das war's. CAE 187 und ja, vielen Dank, Martin, für die Ausführungen hier über Paparazzi. Oh, über den Namen haben wir gar nicht geredet, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Bis bald bei CAE.